Also Andi, der Film dauert 119 Minuten.
Aha, hast du nochmal nachgeguckt?
Finde ich gut. Ich habe nochmal nachgeguckt.
119 Minuten.
119 Minuten, ja. Wir haben jetzt ungefähr 4 Stunden miteinander geredet.
Ja.
Über diesen Film.
Ja.
Und bis.
War schön, oder?
Bis, ja, hatte Momente, ja.
Das klingt kritischer, als es klingen sollte, glaube ich. Es hatte Momente.
Bis zu welcher Minute sind wir gekommen?
15.
Das heißt, wie viele Minuten liegen noch vor uns?
Heute 15.
Ich wollte sagen, so insgesamt 104, also Kopfrechnen, ja, doch, ne?
104, ja.
104 Minuten liegen noch vor uns.
Wenn wir das jetzt in 15 Minuten Schritten machen, ist doch super. Oder?
Ah, da hätten wir wirklich ein Feature draus machen sollen. Es ist so.
Ja, wir verkaufen den noch nachträglich. Das hat, also, es haben jetzt einige Leute gehört, wir sind offensichtlich wieder in die Top 10 der TV- und Filmcharts geboostet.
Ja, ne, zu Recht.
Auf unserem Boosted-Qualitätsprodukt
hier, ja. Niemand hat mehr, das ist so ein bisschen wie die Betreuungsschlüssel bei Kindern, ja. Niemand hat mehr Betreuungsschlüssel pro Minute, quasi Film, ja, jemals in irgendeiner Film- oder Serienbesprechung gehabt. Würde ich jetzt mal, die kühne These würde ich jetzt mal in den Raum stellen.
Heißt das quasi, wir sind sowas wie die Lösung des Bildungsproblems? Hast du das gerade so gesagt? Habe ich verstanden, oder?
Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es das Bildungsproblem ist.
Ein erhöhter Betreuungsschlüssel ist auf jeden Fall eine gute Lösung für unser Bildungssystem. Und ein erhöhter Betreuungsschlüssel für Filme kann doch da nicht schlecht sein.
Auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Es kann auf gar keinen Fall. Also gebt euch in die Hände eurer beiden treuen Betreuer hier, ja. Wir werden
Pfleger.
Euch, Pfleger, was auch immer ihr möchtet, ja. Genau, neben dem Bildungsnotstand wischen wir noch den Pflegenotstand gleich mit auf. Wir das haben die Lösung für alle Probleme. Ja, das ist schön. Und gehen die immer in 15-Minuten-Schritten an.
Ja, dann würde ich sagen, die nächsten 15 Minuten folgen nach der jetzt bald laufenden Musik.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Striche an die Wand male und in den nächsten Wochen und Monaten dann immer mal wieder so einen wegstreiche.
Ja, könntest du machen. Effektiver wäre es wahrscheinlich, wenn du immer so einen Strich dazu malst irgendwie, weil dann sieht man auch so ein wachsendes so.
Achso, du meinst, du siehst den Fortschritt, das andere ist so negativ, ne? Dann sieht man auch irgendwie den Berg noch, den man vor sich hat.
Findest du, das ist ein Berg? Also ich finde ja, ich genieße jede Sekunde dieses Podcasts hier.
Nein, du hast völlig recht. Neben dieser mammuthaften Darreichungsform ist es tatsächlich ein sehr spannender Ausflug und vielleicht auch der spannendste Ausflug in die Star Trek-Filmewelt, den wir bisher gemacht haben. Ich genieße mit dir, es ist völlig in Ordnung. Und damit herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel zum dritten Teil unserer Besprechung von Star Trek 4. Ja, ja, das ist ja das Ding mit den hier. Zurück in die Vergangenheit heißt er auf Deutsch. Und wir machen einfach da weiter, wo wir eben aufgehört haben, quasi. Gefühlt vor wenigen Stunden. Auf dem Panel heute.
Andreas Dohm.
Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr offensichtlich immer noch mit dabei seid.
Gefühlt und auch ungefühlt vor wenigen Stunden tatsächlich. Wir versuchen jetzt eine hohe Schlagzahl an den Tag zu legen, denn
Lower Decks kommt morgen.
Heute.
Heute.
Genau,
heute
also Nacht. Wenn ihr das jetzt hört, ja. Heute. Wir unser Aufnahmezeitpunkt ist 25.08.2022, 21.31 Uhr. Für die Leute, die uns in der fernen Zukunft hören, also im Jahr 2266 zum Beispiel,
ja.
Das ist der Moment, in dem die dritte von 37 Staffeln Lower Decks angefangen hat, quasi.
Die Serie, die sich dann posthum rückblickend als die erfolgreichste Star Trek-Serie ever herausstellen sollte. Wer hätte das gedacht?
Genau, ja. genau. Da sind wir jetzt ungefähr. Und das heißt aber auch gleichzeitig, wir sind, also nochmal für die Zukunftsmenschen, wir waren immer so ein Podcast, der immer relativ schnell diese neuen Serien besprochen hat. Und das zwar seit 2017, in Klammern TM oder sowas. Ne? Und Trademark. Das ist unser Trademark, dass wir immer sofort diese.
Achso, ich dachte 2017. 2017 war unser Trademark. Wir haben bald Geburtstag, ne? Das hast du letztens schon mal gesagt. Ich muss mir das merken, dass wir.
Irgendwann jetzt Geburtstag im September haben, ja? Ist, glaube ich, noch ein halber Monat oder sowas. Also mitten in Lower Decks und mitten in Star Trek 4. machen wir uns nichts vor. Genau, und deswegen, wir werden Lower Decks jetzt relativ bald besprechen, aber jetzt sind wir erstmal hier bei Star Trek 4. Sebastian.
Andreas.
An was erinnerst du dich ja noch am besten aus den letzten 15 Minuten?
Aus dem ganzen Film oder aus den letzten 15 Minuten? Oh, das verschwimmt auch mittlerweile so ein bisschen. Ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren auf das, was wir besprochen haben und was wir auf das, was wir das letzte Mal gesprochen haben und das, was wir davor besprochen haben. Aber davor haben wir eigentlich noch gar nicht über den Film gesprochen. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch daran, dass wir ein Mysterium gespielt haben, das mich unter Druck gesetzt hat. Ich habe es dann aber gewonnen, erinnere mich
sehr
aber
schnell.
Sehr schnell gewonnen. Ich muss aber gerne mal scharf drüber nachdenken, worum es überhaupt ging. Meine Herren, wie viele Tage ist es her? Drei?
Zwei bis drei ungefähr.
Man weiß nichts Genaues. Aber es liegt, also zu meiner Entschuldigung, ich meine, mein Hirn ist eh Brei. Ihr wisst das, wenn ihr diesen Podcast öfter hört, irgendwie mit Langzeitgedächtnis, das ist eigentlich Kurzzeitgedächtnis, glaube ich, ne? Kurzzeitgedächtnis funktioniert irgendwie nicht so richtig gut. Aber heute insbesondere, ich weiß nicht, wie es bei dir auf dem Land ist, aber es ist einfach hier 110 Grad in diesem Raum.
Leute, ich muss wieder unsere ZukunftshörerInnen ansprechen. Ja. Leute, im Jahr 2266. Es war noch nicht wirklich 110 Grad. Ja. Da Sebastian übertreibt hier, das ist Hyperbel. Genau. Es war damals noch möglich, dass wir im Sommer tatsächlich nur 31, 32 Grad hatten.
Wir konnten auch nach draußen gehen, ja.
Genau. Also wir konnten nach draußen gehen ohne diese Schutzkleidung, diese Ganzkörperanzüge, die ihr mittlerweile braucht.
Aber genau, die Häuser waren tatsächlich nicht alle voll klimatisiert. Also es gab einige, aber die waren, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen wahrscheinlich in eurer Zeit, ne, aber die Häuser waren nicht alle voll klimatisiert.
Genau, wir haben sogar teilweise die Fenster aufgemacht. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Fenster auf.
Das ist auch mutig wegen der Dinger, die draußen rumfliegen. Auch das werdet ihr nicht mehr kennen.
Nee, das kennt ihr auch nicht mehr. Ja. Das Insekten gab es damals. Ja. Ne?
Könnt ihr mal nachschlagen in Wikipedia.
Für bestimmte Menschen war das ein wirkliches Problem mit diesen Insekten. Denn die haben tatsächlich, die haben so ein bisschen Gift abgesondert manchmal.
Ja, und dafür gesorgt, dass es Äpfel gab. Auch das kennt ihr jetzt leider nicht mehr.
Nee, doch. Also Äpfel gibt es bestimmt im Replikator.
Ich bin skeptisch, ob es diese Erfindung jemals geben wird. Aber naja, gut.
Sebastian, sprechen wir über dein schwammiges Gehirn und gehen wir dabei gleichzeitig ins Feedback zur letzten Folge von Star Trek 4.
Ja, wenn es getriggert wird, ne, das ist das Geheimnis meines Gehirns. Wenn es so leicht anpiekst, dann kommen da auch Dinge wieder raus.
Ja, aber sie kommen schwierig raus, denn wir sind in den letzten Folgen mehrfach dafür kritisiert worden, dass du Sachen, die im Weltall stattfinden, schlecht darstellst.
Was?
Ja, du verwechselst zum Beispiel das Sonnensystem mit der Galaxie. Ach so. Und jetzt
schlecht darstellst, ich dachte in einem schlechten Licht, aber einfach nur dilettantisch. Dilettantisch, da komme ich mit klar.
Also grundsätzlich, du sprichst ja immer von denselben, du sprichst ja immer richtig von den Sachen und deine Deutungen sind auch toll und sowas, aber dann hast du, glaube ich, beim letzten Mal, wenn ich mich richtig daran erinnere, hast du gesagt, die ISS wäre 200.000 Kilometer weit weg. 400.000. Xerot auf Instagram schreibt dazu, uff, mit den Entfernungen habt ihr es aber. Also der Mond 300.000 Kilometer, die ISS 300 Kilometer.
Ah, das war der Unterschied. So.
Macht mal gerne weiter 2 Stunden Podcast für 15 Minuten Film.
War das eine Drohung? Du hast es gerade so bösartig gesagt. Das hat er bestimmt gar nicht so bösartig gemeint, oder?
Ich weiß nicht, wie er es gemeint hat oder wie sie es gemeint hat. Ich habe Ich würde jetzt gerne mal diese Entfernung, diese Raumentfernung, ich habe mich jetzt gar nicht darauf vorbereitet, aber jetzt möchte ich das alles nochmal klären.
Also, es gibt da so ein total tolles Schaubild, wo diese ganzen Sachen aufgemalt sind, quasi mit Entfernung, also mit so Strichen. Ich meine, es hilft ja offensichtlich nicht, weil auch nichtsdestotrotz habe ich nicht gebacken bekommen, das ordentlich. Aber ich finde, ich weiß nicht, also, woran das liegt. Also 400 Kilometer klingt halt irgendwie einfach so. So
nah.
So nah, genau. Aber sie ist ja auch nah. Das ist ja das Ding.
Da sind wir auch wieder relativ bald im unter dem Meer. Wie weit ist die.
Meer.
Google sagt auf die Frage, wie weit ist die ISS von der Erde entfernt? 408 Kilometer.
Ja.
Wird auch oft gesucht, große modulare irgendwas, 425 Kilometer. Die Mir war 358 Kilometer entfernt oder ist vielleicht noch. Vielleicht ist sie auch mittlerweile nur noch 358 Kilometer, weil sie sich langsam in elliptischen Bahnen auf die Erde zubewegt. Das Skylab wiederum ist 435 Kilometer weit entfernt von der Erde. So, jetzt ersetze ich mal, wie weit ist der Mond von der Erde entfernt? Der Mond ist tatsächlich 384.000
Kilometer. Also das ist der wichtige Unterschied.
Ja, genau. So.
Ja.
Also schön, dass wir das nochmal festgelegt haben. 384.000 Kilometer sind die gereist? Wow.
Das ist tatsächlich, also jetzt wo man so drüber nachdenkt, ne, also während,
krass, ne?
Während die 400 Kilometer irgendwie total nah klingen, also 400 Kilometer kann ich ja auch irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich hier 400 Kilometer fahre aus Köln, dann bin ich in Bayern, ja?
Ja.
Ja, könnte kommen. Ne?
Niederbayern irgendwo, in Franken.
Franken, also. Ja, genau.
Franken.
Und wenn man die dann einfach nach oben fährt.
Ist irgendwo also, ein L drin in dem Wort.
Flanken?
Flanken.
Wenn man die nach oben fährt, dann ist man auf einer Raumstation. Das ist schon, es ist ja auch, ne, jetzt nochmal hier gefährliches Halbwissen, es ist ja auch gar nicht richtig Weltraum, ne? Es ist ja, ich habe vergessen, wie es heißt.
Stratosphäre?
So heißt es.
Ich bin mir nicht sicher.
Ich auch nicht. Aber das zeichnet
wie
uns doch aus.
Wie weit ist die Stratosphäre? Leute, Google ist unser bester Freund. Die Stratosphäre ist 15 bis 50 Kilometer höher. Also, Stratosphäre streicht das wieder.
Ja.
Wir haben die Troposphäre, 0 bis 15 Kilometer. Die Stratosphäre, 15 bis 50 Kilometer, das ist, wo dieser rechte Typ für Red Bull, glaube ich, mal runtergesprungen ist. Ne?
Ja, waren das nicht 100 Kilometer? Was hast du gerade gesagt? Ich höre dir zu.
Ich glaube, der ist aus der Stratosphäre, 15 bis 50 Kilometer.
Achso,
ich glaube nicht, dass der ist 100 Kilometer rauskommt.
Also,
die Mesosphäre, in der Mesosphäre verglühen Staubteilchen.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass der Typ da runtergesprungen ist, weiß ich nicht. 50 bis 85 Kilometer.
Stratosphäre, der Typ ist aus der Stratosphäre gesprungen.
Ja,
haben wir gedacht. Felix Baumgartner.
Ja, den Namen musste man gar nicht reproduzieren.
Nein.
Thermosphäre, 85 bis 500 Kilometer.
Ich dachte, Red Bull müsste man nicht reproduzieren.
Auch das. Und die Exosphäre, 500 bis 10.000 Kilometer Höhe. Das heißt, die ISS befindet sich in der Thermosphäre.
Aha.
Die Exosphäre wiederum ist die äußerste Schicht und das ist quasi der fließende Übergang ins Weltall.
Mhm. Verstehe. Also damit ist die ISS eigentlich nicht so richtig im Weltall.
Nee, die ist in der Thermosphäre.
Ja.
Haben wir das aber noch festgelegt.
39 Kilometer. Guck mal, das war gefährliches Halbwissen jetzt direkt hier entschärft. Das ist natürlich dann die Möglichkeit, weniger Möglichkeit für euch, euch A aufzuregen und B uns zu schreiben. Es ist ja immer versteckter Call to Action, wenn ich irgendeinen Scheiß
erzähle. Ich finde das wirklich großartig, wie viele Korrekturen wir dann doch bekommen haben, weil wir dann dadurch auch noch besser werden. Ich werde nämlich, also ich habe ein bisschen Angst vor der heutigen Folge, weil ich werde sehr, sehr viel über Physik reden. Gleichzeitig brauche ich aber gar nicht so viel Angst zu haben, weil ihr da draußen, ihr habt die Möglichkeit, mich immer wieder zu korrigieren. Ja. Und bei Physik klappt es auch besser als bei Chemie. Bei Chemie stelle ich Fragen und die verhallen irgendwie im Netz und da passiert nichts mit. So, bei Physik weiß ich, wenn ich Physik-Sachen behaupte, dann werden da auf jeden Fall Korrekturen kommen und da freue ich mich wirklich drauf. Ich freue mich da wirklich, wirklich, wirklich drauf, weil ich mich da so basal reinarbeite und ich bin halt eigentlich kein Naturwissenschaftler, auch wenn ich immer mehr das Gefühl habe, ich hätte vielleicht einer werden sollen, weil es interessiert mich wirklich.
Und während du da so vor dich hin redest, hat mein Gehirn sich entschieden, mir die Information zu geben, worum es denn ging beim Mysterium. Das ist auch ganz interessant. Vielleicht ist es auch einfach nur so eine Blockade, hier, Lysin-Blockade heißt es, glaube ich. Es geht schon wieder los.
Das ist Biologie, davon habe ich gar keine Ahnung.
Angewandte
Chemie braucht keiner.
Genau. Nein, also sowas von wegen hier, sag mal, was war oder woran erinnerst du dich noch, und du stehst in der Prüfung und du erinnerst dich an nichts mehr.
Blackout. Quasi.
Kann man auch sagen. Ich erinnere mich jetzt wieder, dass es um Leonard Nimoy und die Stimme und die Sonde und so weiter ging.
Genau.
Schön.
Wir werden immer besser. Wir werden immer besser in Gutturallauten.
So. Parallelen, das ist unfassbar.
Ich habe noch ein bisschen in unserem Blog geguckt. Da kommentiert zum Beispiel Julien mit, wir wissen jetzt aus Picard, dass die Klimakrise, von der ich ja gesagt hatte, dass sie eventuell mit dem universellen atmosphärischen Inkubator gelöst wurde.
Staubsauger. Ich habe Staubsauger gemerkt.
Absolut, okay. Julien erinnert nochmal, aus Picard wissen wir, dass die Klimakrise mit einem Organismus aus Io gelöst wurde. Wahrscheinlich hat Rios Cison geholfen, diese atmosphärische Kompensatoren zu entwickeln. Julien, das ist alles möglich. Ich würde da tatsächlich, glaube ich, nicht von Wissen sprechen, weil es wird ja ein Stück weit impliziert, dass die Klimakrise mit diesem Organismus aus Io gelöst wurde, aber ich weiß nicht, ob wir das wirklich wissen. Auf der anderen Seite, das, was ich da behauptet habe, wissen wir natürlich auch nicht. The Voyage Home sagt uns das ja auch nicht klar, dass das mit diesem universellen atmosphärischen Inkubator funktioniert hat. Der wird ja nur irgendwie gedroppt und ich habe es damit in Verbindung gebracht. Ich empfinde es aber trotzdem irgendwie als schöne Idee, auch wenn es eventuell nur so eine Idee von Kirk Thatcher war, der gedacht hat, ah, das könnte doch die Lösung sein. So, ne?
Ja. Also auf jeden Fall hat euch dieser Staubsauger beschäftigt. Ne? Ich habe auch schöne GIFs gesehen bei uns. Ne, es war auf Twitter was.
Wir haben GIFs bekommen.
Ja, also ich weiß nicht, ob es ein GIF war, aber es war eine Abfolge von bewegten Bildern von einem Staubsauger, der Dinge aus der Atmosphäre gesaugt hat.
Ich finde, das ist eine dieser technischen Lösungen zur Lösung der Klimakrise. Ne? Da muss man auch keine Verbote aussprechen, da muss das Verkehrsministerium auch nicht arbeiten, wollen die eh nicht so gerne. Dann machen wir das einfach mit technischen Lösungen. So,
Andreas. Meine sehr verehrten Damen und Herren, kurzer Applaus für Christian Lindner. Sie können sich wieder setzen, vielen Dank. Wir müssen investieren in Zukunftstechnologien.
Ist der auch unser Verkehrsminister? Ich dachte, das ist dieser andere Typ aus Rheinland-Pfalz, der genauso aussieht wie Christian Lindner.
Aber ein bisschen kränklicher.
Noch ein bisschen kränklicher.
Nichts mehr, Entschuldigung.
Nein, Mischung aus Christian Lindner und Monty Burns.
Oh Gott.
So. Andreas N. schrieb noch im Blog, ja, kein Lokismus, keine Leute, kein Lokismus. Andreas N. schrieb noch im Blog, hallo ihr zwei. Also, man kann die Ähnlichkeiten des Steuermanns der Saratoga mit einem Klingonen nicht von der Hand weisen, aber die Spezies nennt sich Ephrosianer und hat in Star Trek 6 ein prominentes Mitglied, nämlich den Präsidenten der United Federation of Planets. Der Name ist zwar auch apokryph, geht aber der englischen Memory Alpha nach auf Kirk Thatcher zurück, was wieder den Bogen zu Star Trek 4 schlägt. Das ist schön.
Ja, wissen wir das auch.
Das kam auch noch mal, glaube ich, mehrfach. Ich meine, auf YouTube kam es mal als Kommentar, dann auf Instagram und auf Twitter.
Ich habe es auch mehrfach gelesen.
Es ist total toll, dass ihr es geschrieben habt, weil das mir die Möglichkeit gegeben hat, mir noch mal diesen Memory Alpha Artikel genauer durchzulesen. Und das ist ja auch schon wieder so ein kleines Rabbit Hole gewesen. Also, dieser englische Memory Alpha Artikel verweist dann auch auf Kirk Thatcher. Der hat die Spezies tatsächlich benannt auch, wenn auch nicht onscreen, nach einem Production Manager namens Mel Efros.
Okay.
Und da hat er gesagt, okay, gut, dann nennen wir die jetzt Ephrosianer. So.
Geil.
In Star Trek 6 wird dieser Präsident der Föderation von Kurtwood Smith gespielt. Den kennen wir, das ist ein klassischer Trek-Gaststar. Spielt auch noch ein Cardassianer in DS9, in Things Past und Anorax in Voyager's Year of Hell.
Mhm.
Sehr prominent. Und der spricht in Lower Decks in Veritas in der ersten Staffel, ich glaube 8. Folge müsste das gewesen sein, den Magistraten. Das ist die Folge, wo alle in das Horn der Wahrheit da sprechen müssen.
Ah ja, gute Folge.
Ja. Kurtwood Smith kennt man übrigens optisch auf jeden Fall.
Hör ich da leise Musik im Hintergrund?
Nee. Ich habe aber auch irgendwas gehört, ich weiß nicht, was es war.
War das eine Grille, die gezirpt hat? Oder hat die hat eher so einen Elektrosong?
Oder ein Vogel oder sowas, weiß ich nicht. Kurtwood Smith kennt man als Vater in Die wilden 70er, also That 70s Show.
Ja, habe ich auch schon mal gehört.
Genau, also da so optisch kommt er einem auf jeden Fall bekannt vor, man kennt das Gesicht auf jeden Fall. Nochmal zu den Ephrosianern.
Ja.
Es gibt so ein Nachschlagewerk, Star Trek Federation, The First 150 Years. Natürlich ist das auch apokryph, also es ist nicht Kanon, aber da steht drin, dass die Ephrosianer teils wirklich eine Provinz innerhalb des Klingonischen Reiches waren und dann der Föderation beigetreten sind.
Aha.
Und dieser Präsident, der wird in diesem Werk auch benannt mit Ra Goratrey. Der hält das für bedeutsam, dass ein Mann, dessen Volk zuvor von den Klingonen unterworfen worden war, die Aufgabe erhält, endlich Frieden mit ihnen zu schließen.
Mhm. Interessant.
Ja. Also die Ephrosianer, man kann ja dann vielleicht sagen, wenn die innerhalb des Klingonischen Reiches waren, vielleicht haben die dann irgendwie auch mal irgendwelche gemeinsamen Vorfahren mit den Klingonen gehabt und haben deswegen auch diesen Stirnkamm und so.
Ja.
Könnte ja sein. Ne?
Ist also halt die Frage, ob das von Anfang an so gedacht war, ne? Oder ob man sich das dann sozusagen zurechtgefummelt
hat. Ja, das ist Redcon, ne? Aber ja. Dann ist es vielleicht auch, also beziehungsweise ist es ja gar nicht Kanon, aber es wäre schöne Redcon, wenn man das quasi so schreiben würde. Also warum denn eigentlich nicht?
Ja, warum eigentlich nicht? Aber es ist auf jeden Fall, wäre es ein interessanter Plot, ja.
Genau, das ist ungefähr wie bei den Romulanern und Vulkaniern dann irgendwie, ne? Also
ja,
zumindest so ein bisschen ähnlich da.
Ja.
Vielen Dank auf jeden Fall euch für den Hinweis hier an dieser Stelle, Andreas N. im Blog. Christina schrieb auch noch im Blog. Also, wenn ihr euch so viel Zeit für den Film nimmt, dann kann ich hier als Kommentar ja auch nur mal etwas hinterlassen, was zum Ausmaß dieser Besprechung passt.
Da hatte ich Angst. Als ich diesen Satz gelesen habe, hatte ich Angst, ja.
Und es ist ein sehr, sehr schöner Funfact, der noch tiefer ist als alles, was ich denn da so erzählt hatte in den letzten Wochen. Wusstet ihr, dass der Film im Finnischen offenbar unter zwei Titeln läuft? Einmal unter Star Trek 4 Kotiin Palu, in Klammern Heimkehr,
ja.
Was aber auch unter Star Trek 4 Aika Matka, in Klammern Zeitreise. Das ist doch mal interessant. Ich finde, vor allen Dingen würde ich, liebe Christina, mal gerne wissen, was dahinter steckt. Also warum der zwei Titel bekommen hat im Finnischen.
Ja, und ob die von Anfang an da gewesen sind. Ne?
Man kann sagt ja, auch sein, in Suomi. Ne?
Es hätte ja sein können, dass zum Beispiel irgendwie das mit der Zeitreise früher entstanden ist. Ja, weil wir ja schon gemerkt haben oder gelernt haben in einer deiner epischen Ausführungen, dass Zeitreisen großes Thema gewesen sind nach dem Erfolg von Back to the Future und dass man die dann irgendwann später umbenannt hat, weil ja die Zeitreise ist ja eigentlich nicht so wichtig in dem Film, also schon irgendwie, aber
naja,
sie ist halt kein, also die Zeitreise, ja klar, gut, die Zeitreise ist genauso wichtig wie...
Sag das doch nicht so, wir werden heute fast nur über die Zeitreise sprechen.
Nein, ich wollte sagen, dass natürlich ist sie wichtig, weil dann ohne die Zeitreise nicht das passiert, was passiert ist, aber bei Back to the Future zum Beispiel wird mit der Zeitreise ja gespielt auch, ne, also... Da wird ja...
Mit Zeitmechanik meinst du?
Mit Zeitreisen quasi der Plot vorangebracht oder verändert oder wie auch immer so, ne? Und das ist ja jetzt nicht, also die reisen ja einmal in die Vergangenheit, fixen da ein bisschen was und reisen wieder zurück.
Aber ist nicht exakt das der Plot von Back to the Future 1?
Lass mich mal kurz nachdenken.
Also es ist ein Zufall, dass er in die Vergangenheit reist, ja.
Ja.
Und dann reist er, also die haben ja noch weniger Grund eigentlich. Also er reist in die Vergangenheit, das ist zufällig und dann müssen sie irgendwie wieder zurück.
Ja, wegen Plutonium. Wer war es denn? War es die Russen, glaube ich, oder?
Ich glaube die Armenier.
Oh ja, genau. Ja.
Oder nee, Quatsch, stimmt nicht, die Libyer.
Die Libyer.
Das waren die Libyer.
Stereotype anfüttern. Du hast recht, nee, ich hab den dritten im Kopf, der ja dann auch wieder im gleichen Setting spielt irgendwann.
Der dritte ist der Western.
Genau, aber die landen wieder, das ist der zweite, die landen doch wieder in den 50ern. Es gibt doch irgendwann diese Szenerie, wo Marty auf Marty trifft, der versucht da gerade, ne, es gibt irgendwo wurde in dem Moment, wo zum Beispiel Marty sich zuguckt, wie er auf der Bühne steht und Gitarre spielt, also die gleichen Martys.
Oh ja, ich glaube, ne? Das war der zweite, aber.
Ja, es kann sein. Ja, genau, es kann, genau.
Weil dann muss er diese Nummer mit dem Sporteimer nach irgendwann mal wieder ausbügeln.
Genau, damit Biff nicht der Trump wird.
Genau, ja.
Was übrigens komische Parallelen sind.
Sehr komische Parallelen.
Also der sieht ja auch fast so aus wie Trump.
Es gab ja auch Trump schon damals, oder?
Meinst du, das war eine Anlehnung?
Ich bin mir nicht unsicher, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wo dieser Satz hingehen sollte.
Aber irgendwas bist du auf jeden Fall.
Ich bin auf jeden Fall irgendwas. Gut, darf ich im Feedback noch etwas nach vorne streifen?
Ja, lass uns in die Zukunft reisen.
Anna, die Besserwisserin, hat noch geschrieben, also von mir aus darf es in diesem Tempo weitergehen. Ich höre mir auch eine Ikosalogie zu Star Trek 4 an. Für mich ist es ein Zurück zu den Wurzeln, als man sich auf Trek-Dinnern und der FedCon noch die Köpfe heiß diskutiert hat. So und nicht anders muss man über Star Trek sprechen. Insofern freue ich mich auf die nächsten 200.000 Wörter und nicht Worte. Das ist uns übrigens auf diversen Stellen erklärt worden, was der Unterschied zwischen Wörtern und Worten ist.
Ja, hm? ich hab nie, keins davon gelesen. Das ist an mir vorbeigegangen. Ich habe über viele Dinge was gelesen, aber darüber nicht. Hast du da noch irgendwas im Kopf?
Irgendwie Wörter sind zusammenhängend und Worte sind einfach so, also Baum, Hans, Planet, Elefant. Das wären Worte. So.
Ja.
Ich mag Star Trek, wären Wörter. Ja? Ist doch klar jetzt, oder?
Okay.
Also Wörter ist, glaube ich, zusammenhängendes Krams. So habe ich es mir jetzt gemerkt.
Ich habe den ersten Google-Treffer genommen hier.
Mhm.
pcscampus.de.
Schön,
ja. Erscheint mir ja seriös. Ganz einfach bekannt, auf den Punkt.
Bekannte Seite.
Mhm. Ja, wer kennt sie nicht? Ich habe ganz einfach auf den Punkt gebracht, der Plural Wörter wird dann verwendet, wenn damit die Zusammensetzung aus Buchstaben gemeint ist. Worte sind es dann, wenn von Gedanken gesprochen wird.
Also habe ich es genau falsch erklärt, genau falsch rum. Das ist schön.
Ja.
So. Okay, ich möchte aber nochmal zum Feedback von Besserwisserin zurückkommen. Oh Gott, ihr werdet schreiben und ich verstehe warum. Erstmal vielen Dank, liebe Anna, für diese schönen Worte. Oder Wörter.
Wer weiß das schon.
Niemand weiß das. ich will auch mal gern zu so einem Trek-Dinner, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ne? Und einfach auch diskutieren ohne Google. So, also alle müssen vorher das Handy abgeben und dann diskutieren wir einfach über Star Trek. So, ununterbrochen. Ohne dann Memory Alpha gucken zu können.
Zwei Dinge könnten dann passieren. Version 1, wir sitzen da und stellen fest, dass alle ohne Google genauso schlau sind wie wir. Unwahrscheinlich. Version 2, wir sitzen da und stellen fest, die wissen alle alles.
Und ja, das ist doch schön.
Wir müssen
kann man von denen lernen.
Konzentrieren oder so.
Boah, Burger. Also,
ja.
Was? Pflanzlich. Gruselig würde es allerdings, also ich möchte Anna weiter zitieren, gruselig würde es allerdings, wenn ihr versucht, über griechische Mythologie zu sprechen. Dazu will ich gar nichts mehr sagen.
Ja, da habe ich auch ein paar Verbesserungen von euch und ihr habt danach dann nochmal auch so kurz in den einen oder anderen Artikel, ich glaube, ihr hattet sogar was gepostet, da möchte ich mich in aller Form entschuldigen.
Du hast auch bei Zeus oder nee, bei dem. Also ihr habt mich da völlig auf dem falschen Fuß erwischt irgendwie. Also griechische Mythologie ist auch gar nicht so mein Beritt, muss ich sagen.
Ja, meine auch nicht. Bin ich auch nicht mit so richtig in Kontakt gekommen.
Ja, dann gibt es...
Mein Altgriechischkurs ist schon eine Weile her.
Ja, aber auch da habe ich halt Platon gelesen. Das ist auch nicht so
richtig. Du hast wirklich einen Altgriechischkurs gemacht, ne?
Ja, klar.
Ja, ich nicht.
Ich habe Fächer studiert, die altphilologische Grundkenntnisse voraussetzen. Ja, so ist das. Aber wir gehen weiter bei Annas Kommentar. Zum Mond würde ich erst reisen, wenn es sicherer ist. An dieser Stelle mal wieder ein Shoutout für For All Mankind, die ja genauso ein Space-Programm zum Thema hat. Die muss ich auch noch zu Ende gucken, da freue ich mich schon.
Ja, es gibt dann eine neue Staffel, ne? Und auch da gab es auch mehrere Fragen nach.
Also ist beendet, ne?
Irgendwer hat noch bei Twitter geschrieben, schaut er eigentlich For All Mankind? Ja, können wir da antworten, auf jeden Fall.
Ja, schauen wir, genau.
Schauen wir. Es ist jetzt die dritte Staffel, glaube ich, die in den 70ern spielt. Die ist ja jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen, ne?
For All Mankind, die wilden 70er.
Ob das die letzte ist, weiß ich nicht.
Ich meine, das war die letzte.
Die waren doch so erfolgreich.
Ich meine, es war trotzdem die letzte. Also ich meine, man kann sich auch irgendwann mal überlegen, eine Serie einfach nicht totlaufen zu lassen, sondern sie irgendwann zu beenden, wenn es sinnvoll erscheint. Ja, ich habe jetzt gerade mit House of Dragons angefangen und nächste Woche kommt Herr der Ringe.
Netzwelt.de schreibt, For All Mankind kehrt
voraussichtlich 2023
mit der vierten Staffel zurück auf Apple TV.
Vergiss Netzwelt.de.
Serienjunkies schreibt, For All Mankind wird mit einer vierten Staffel zurückkehren.
Okay, den glaube ich.
Bei der San Diego Comic Con 2022 wurde verkündet, dass.
Leute, Netzwelt.de, könnt ihr auch mal blocken einfach. Einfach nicht mehr draufgehen. So.
Ich bin da super selten drauf. Was ist denn da? Sind die blöd?
Sie behaupten Sachen, ohne eine Quelle zu haben und sagen, sie hätten eine Quelle, weil sie irgendwen angerufen haben, was einfach nicht stimmt. So.
Okay.
Sowas mag ich nicht. Dann sollen sie halt einfach gar keinen Artikel schreiben. Wenn sie ihre Werbung verkaufen sollen, dann sollen sie halt auch irgendwas recherchieren. Geschichtskittung hatte ich gesagt. Da sagt Besserwisserin, ja, so viel Besserwisserei muss sein, heißt Geschichtsklitterung. Das muss sie unbedingt verbessern, da es eines ihrer Lieblingswörter im Deutschen ist. Und natürlich kann sie auch nicht stehen lassen, dass die Bundeswehr ein Teil der Legislative ist. Die gehört natürlich zur Exekutive und unterliegt der absoluten Kontrolle der beiden anderen Gewalten. Ja, das war ja so ein bisschen rumspekuliert. Also es war schon irgendwie klar, dass die so eine exekutive Funktion hat. Ich habe nur gedacht irgendwie, warum hat der Bundestag denn ein Mandat? Und das hat sie ja jetzt sehr, sehr schön erklärt, weil die anderen beiden Gewalten Kontrolle über die Bundeswehr ausüben. Wahrscheinlich gibt es deswegen auch kein Militärrecht, weil die Judikative dann auch die Kontrolle ausübt. Ne? Das wäre jetzt aber eine reine Folgerung und kein Wissen, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen.
Wissen könnt ihr diesen Podcast sowieso nicht erwarten. Außer,
das stimmt doch überhaupt nicht.
Außer es geht um Star Trek.
Also genau,
und um Momente.
Physik später. aber speaking of Star Trek, Anna sagt weiter, dass Mark Lennert gut mit Klingonen kann, liegt wohl daran, dass in Star Trek der Film einen Klingonen spielt. Und doch auch irgendwann ein Romulaner, oder? Ja, richtig. Den Klingon hatte ich tatsächlich vergessen. Ja, natürlich spielt er in The Motion Picture quasi den ersten Klingonen, der nicht mehr so aussieht wie ein Mensch mit dunklerer Hautfarbe, sondern der tatsächlich dann irgendwie mal sowas wie ein Outfit trägt und Make-up und sowas. Das ist auch Mark Lennert. Und er spielt den allerersten Romulaner tatsächlich in Balance of Terror. Also Mark Lennert spielt den ersten Voll-Vulkanier, spielt den ersten Klingonen in also mit Make-up und spielt den ersten Romulaner. Das ist schon großartig. Ne?
Da kann man auf jeden Fall, also ich meine, wenn du Captain Picard gespielt hast, dann kannst du vielleicht auch ein bisschen mehr zurückschauen. Aber ich meine, so als Nebendarsteller hast du da schon einiges bewegt.
Ja, also absolute Track-Legende, kann man nicht anders sagen. Ist, glaube ich, leider ja schon 2008 gestorben, wenn ich mich richtig erinnere. So, und jetzt endet, ne, die Anna ist Lehrerin, die weiß genau, dass man so ein Feedback-Sandwich macht, ne? Also am Anfang ganz, ganz viel lobende Worte, dann in der Mitte ganz viel Kritik und am Ende kommt nach der Besserwisserei aber noch ganz viel Lob nachgeschoben. Ich habe mehrfach bei den Fun-Facts gelacht und die Geschichte der Bounty atemlos verfolgt. Insofern steige ich gern weiter mit in Rabbit Holes, auch wenn ich bei der ganzen Chemiegeschichte gar nicht weiterhelfen kann. Vielen Dank, Anna.
Danke, ja, für all die Verbesserungen. Das bringt uns alle weiter.
Und das mit der Chemie, da bist du ja nicht die Einzige, die da nicht weiterhelfen kann. Da kann ja keiner von euch weiterhelfen.
Offensichtlich niemand. Ja, niemand weiß, was Chemie überhaupt ist.
Tja, ja, angewandte Physik, das wissen wir.
Ja.
Biologie ist angewandte Chemie. Chemie ist angewandte Physik. Physik ist angewandte Mathematik. Mathematik ist angewandte Logik. Und im Endeffekt ist alles Philosophie.
So. Sagt der Philosophielehrer.
Ja?
Ja?
Ja, genau. Sebastian, wo sind wir denn im Film? Fragen wir mal so.
Also wir hatten schon irgendwie, die Sonde ist aufgetaucht, ja, und gerade fing es, glaube ich, an mit schlechtem Wetter, ja, vielen Dank, mit schlechtem Wetter, also sie fing an zu saugen, also die, irgendwas hat sie aus der, was hat sie denn nochmal gesagt, Wasserpartikel?
Nee, die Atmosphäre, ja, genau, die doch. Wasser erstmal in die Atmosphäre und dann auch noch aus der Atmosphäre raus, aber vor allen Dingen in die Atmosphäre, was dann auch einiges mit der Atmosphäre macht, dazu später mehr.
Außerdem waren, ich glaube, zwei Schiffe, die in der Gegend waren, haben irgendwie keine richtige Schnitte mehr und der Bird of Prey mit unseren Recken ist bei der Erde angekommen, glaube ich, oder war oder ist auf dem Weg da anzukommen.
Ist auf dem Weg und da gehen wir jetzt auch erstmal hin. Ne? Sulu meldet, wir sind 1,6 Stunden vor der Erde. Checkoff ergänzt, ja, aber hier sind keine Föderationsschiffe, weil hier müssten eigentlich Patrouillenstationen sein und die sind alle weg. Und Kirk sagt, seltsam, naja, flieg mal weiter.
Naja, sind ja getarnt, ne? Es kann ja nicht viel passieren.
Nee, sie können sich tarnen, sie sind nicht getarnt.
Ach stimmt, sie können sich tarnen.
Genau. Interessiert aber auch keinen. Ne? Also dann meldet sich Uhura und sagt, Kirk, also alle Kommunikationskanäle sind mit Kauderwelsch geflutet. So, So sagt zumindest die deutsche Übersetzung.
Kauderwelsch ist ein schönes Wort.
Kauderwelsch.
Kauderwelsch.
In Englisch steht da Gibberish.
Ja.
Auch noch ein schönes Wort. Ja. Genau. Habe ich mich auch ganz kurz gefragt, weißt du, woher das Wort Kauderwelsch kommt?
Nee, ich habe keine Ahnung.
Ich habe das kurz nachgelesen, das ja. ist jetzt wirklich kein großes Rabbit Hole, aber ich kann es kurz erklären. Das Wörterbuch der Gebrüder Grimm verzeichnet für Kaudern die Bedeutung wie ein Truthahn kollern oder plappern unverständlich sprechen. Und Welsch ist einfach eine Bezeichnung für romanisch sprechende Menschen.
Ach, witzig.
Also eine alte deutsche Bezeichnung ging dann auch in geografische Bezeichnungen über. Ne? Zum Beispiel Welschschweiz, Welschtirol.
Also quasi
oder auch bekannter Wallonie, Walachei oder Wales.
Ach, witzig. Ja. Also unterm Strich eigentlich ein Plappermensch.
Genau. Also irgendein romanisch sprechender Mensch, der unverständliche Sachen vor sich hin plappert.
Aber immerhin weiß man, dass er theoretisch romanisch sprechend wäre. Also
Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob der Bezug so stark ist, aber tatsächlich kann man das ja sogar bei Uhura dann reininterpretieren, weil die Kommunikationskanäle sind ja geflutet, aber wenn man die alle einzeln hören würde, dann würde man es wahrscheinlich tatsächlich verstehen.
Hm. Und geflutet ist auch ein schönes Wort in dem Zusammenhang.
Ja. Geflutet ist in diesem Film ein schönes Wort. Das stimmt, passt an jeder Stelle. So, und jetzt kommt eine Szene, die ich tatsächlich sehr geliebt habe. Man kann nicht viel anderes machen, als sie nacherzählen, aber in dieser Nacherzählung ist sie einfach ganz toll. McCoy setzt sich neben den offensichtlich beschäftigten Spock und sagt, hi, beschäftigt oder was? So. Und in dem Moment, also wenn man sich diese Szene mal genauer anguckt, in dem Moment, also wie er allein schon ankommt, das hat mich schon fast gerissen. Also das ist sehr, sehr witzig. Ne?
Der kann das eh. Ne? Also was der mit seinem Gesicht an Mimik liefern kann, ich finde, das ist immer wieder bemerkenswert. So.
Es ist großartig. Dieser gesamte Dialog, der jetzt folgt, der vermutlich beiden besten Darstellern von Spock, von TOS, ne?
So. Ja.
Nämlich Leonard Nimoy und DeForest Kelly.
So, ja, ne? Was? Ja.
So. Also wirklich großartig. Spock sagt, ja, also ich bin nicht beschäftigt, Uhura ist beschäftigt, ich überwache nur. Okay, McCoys, erster Versuch, ihm ein Gespräch aufzudrängen, ne? Sagt, ja, das ist sicher nett für dich, dass dein Katra jetzt wieder in deinem Kopf ist und nicht in meinem. Denn ich kann ja deine Seele tragen, aber bestimmt nicht deine Schuhe ausfüllen. Riesengag. So.
So, ne? Ja, es wird still auf der Brücke.
Es wird sehr still, genau. Im Hintergrund ist so ein kleiner so ein Busch, der da entlang donnert.
Ne? Ja, Kirk hustet einmal. Ja, genau.
So, Spock checkt den Witz gar nicht. Ne? Und dann will McCoy mit ihm philosophieren. Zweiter Versuch, ihm ein Gespräch aufzudrängen. Ne? Sagt so, ja, also Überleben, Tod, Leben, über solche Sachen halt. Ne? Frage, fallen ihm hier wirklich nur zwei Kategorien ein, sodass er Leben dann auch wiederholen muss? Life, Death, Life.
Ich glaube, das soll einfach nur Ausdruck der Hilflosigkeit sein, in der er sich da gerade bewegt. Ich meine, man muss ja auch über die Geschichte der beiden mal nachdenken. Ne? Also die haben sich ja, bevor sie da irgendwie ineinander verschmolzen sind, die hatten sie ja schon so eine Hassliebe eigentlich immer.
Ja, ne? Also absolut.
Das ist ja jetzt ein höchst ungewöhnlicher Annäherungsversuch, den es irgendwie in TOS Staffel 1 wahrscheinlich nicht gegeben hätte. So,
ne? Nee, und der ja auch noch nicht vorbei ist.
Ja.
Ne? So. Also der nächste Schritt ist dann Spock, also Spock lehnt das ab, ne, und sagt so, ja, ich hatte noch nicht Zeit, Philosophie auf Vulkan zu lernen. Ne? So. Habe ich mich gefragt, kann er noch deutlicher sagen, dass McCoy jetzt irgendwo anders mal hingehen soll? Aber nein, McCoy versucht es noch ein letztes Mal. Ja, also du bist wirklich dorthin gegangen, wo noch kein Mensch zuvor war.
Oh.
Und Spock so, ja, da können wir mal nicht drüber reden, weil wir keinen gemeinsamen Bezugrahmen haben. Und McCoy, hä? Also, war das jetzt ein Witz? Und Spock, ein Witz ist eine Geschichte mit einem humorvollen Höhepunkt. Da habe ich kurz gedacht, dass ob er seinen inneren Data hier gerade triggert und versucht einfach nur zu analysieren, was ein Witz ist. Ne, so. Das Gespräch wird immer stranger. McCoy ist total erstaunt und sagt, also wolltest du mir jetzt gerade sagen, dass ich sterben muss, um mit dir über den Tod zu diskutieren? Und Spock antwortet, also ich bekomme gerade eine große Menge Notrufe rein. So.
Ja, Gespräch auf deiner Leitung, sorry. Ist, nett. Lass uns das wieder machen. Tschüss. Das ist echt, ja. Aber vor allem, dass sie sich auch so viel Zeit nehmen für diese Szene. Ne? Ich weiß nicht, so lange dauert es
eigentlich. Ja. Keinerlei Bewandtnis hat. Ja. Aber wie groß ist das denn bitte? Also ein wunderschöner Dialog, völlig ohne tiefere Bedeutung.
Ja.
Einfach nur witzig. Also einfach nur auch seine eigenen Charaktere jetzt auch mal wirklich auf 100 zu drehen und zu sagen, okay, hier wird dieser Film hingehen. Where no man has gone before, vor allen Dingen where no Star Trek has gone before. Viel Spaß damit. So Leute, damit müsst ihr jetzt leben. Oh, großartig.
Aber es ist halt auch ganz geil, weil es halt mit diesem kurzen Moment nochmal daran erinnert, was die beiden eigentlich quasi miteinander erlebt haben, so, ne? Also wo die gerade stehen, so, ne? Und auch irgendwie, wie sich die Beziehung dieser beiden verändert hat, also zumindest einseitig, weil McCoy ja jetzt quasi sich als Teil von Spock fühlt, offensichtlich. Also er kennt ihn ja jetzt gut, so. Was Spock halt nicht so richtig interessiert. So, aber ne, dieser Switch bei McCoy, den nochmal irgendwie so mit einem kleinen Dialog klarzumachen, dass sich da irgendwas verändert hat, fand ich, ist schon auch geschicktes Character-Building.
Es ist voll geschickt. Ich meine, ich habe gesagt, das hat keine tiefere Bedeutung, weil das Gespräch halt unsinnig ist. Also inhaltlich macht das überhaupt keinen Sinn. Aber es gibt natürlich McCoy dann auch nochmal ein paar Facetten wieder, weil McCoy ja vor ungefähr 2 Minuten, in unserem Podcast vor ungefähr 2 Stunden, hat er Kirk noch gesagt, ja, pass mal lieber auf den Spock auf. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, dass er jetzt schon hier seine Rolle übernimmt. Das heißt, da ist McCoy ja so gezeichnet worden als jemand, der so sehr, sehr argwöhnisch im Prinzip gegenüber Spock ist.
Ne? Ja, was er ja auch immer war hier mit Spitzohr und tralala. Also, ne, das waren ja herablassende, eigentlich rassistische Äußerungen, die er da immer mal wieder vom Stapel gelassen hat. Ne?
Genau, und hier geht er jetzt in eine andere Richtung, nämlich, okay, ich will jetzt auch mal nochmal eine Annäherung suchen quasi, um dann auch zu gucken, wie funktioniert das denn, um dich vielleicht auch wieder zu integrieren, ob jetzt in die Crew oder ins Leben, völlig egal so, ne? Aber das zeigt eben, McCoy ist vielleicht auch ein bisschen argwöhnisch gegenüber dem, was Spock ihm da jetzt so anbietet, ne?
Ja.
Aber er sagt auch nicht, okay, dann höre ich jetzt hier quasi meine Beziehung auf und bin jetzt nur noch der total Abweisende. Nee, ich versuche auch schon wieder irgendwie die Annäherung zu finden, damit ich ja eine Grundlage habe, dir auch wieder zu vertrauen. So.
Naja.
Und das ist schön irgendwie.
Ja, auf jeden Fall, ja. Und zeigt halt auch, dass da mehr, also spätestens eben nachdem er sein Katra durch die Gegend getragen hat, dass da mehr in ihm ist an Sympathie, als man vielleicht auf den ersten Blick erkennen mag.
Wohingegen Spock jetzt nicht wirklich den Willen zeigt, irgendwie seiner menschlichen Seite auch nochmal Ausdruck zu verleihen. Ne? Also das ist schon sehr, sehr vulkanisch, wie er sich hier irgendwie grundsätzlich
verhält. Ja, aber das ist ja in den ersten Minuten des Films, über die wir ja erstaunlicherweise immer noch reden, ist das ja auch ganz bewusst so. Ne? Also inklusive des Dialogs mit Mama und so, ne? Also das ist, glaube ich, ja auch gewollt so. Und der taut ja mit und mit im Film wieder so ein bisschen auf, ne?
Ja, genau. Sehr, sehr schön. Dann gehen wir wieder auf die Erde.
Ja.
Da verschlechtert sich nämlich die Situation. Die Sonde zieht weiterhin alles Mögliche an Flüssigkeit aus den Meeren und dann auch aus der Atmosphäre. Das resultiert dann unter anderem in schweren Gewittern, vor allen Dingen aber natürlich in Wolken. Der Präsident fragt nach der weltweiten Bewölkung und erhält einen Bericht von 78,6%. Cartwright befiehlt einen weltweiten Notstand und ruft Alarmstufe Rot aus. Genau in diesem Moment kommt der Einfluss der Sonde über und die Leistung beginnt zu schwinden. Das heißt im Prinzip, das mit dem Notstand weiß gar nicht, ob das schon noch vermittelt worden ist. Cartwright sagt dann dem Präsidenten, dass sie selbst mit planetarischen Reserven, die er schon eingeschaltet hat, ohne die Sonne dem Untergang geweiht sind. Der Präsident sagt, er sei sich dieser Tatsache bewusst. Ich finde, das klang wegen planetarischer Reserven und sowas, klang das nach Stromversorgung, oder?
Ja, auf jeden Fall.
So, und das fand ich ein bisschen komisch. Da habe ich jetzt nochmal ein bisschen überlegt. Also ich war immer davon ausgegangen, dass der Strom auf der Erde auch mit Materie-Antimaterie-Reaktoren gemacht wird.
Ja.
Und diese Solarzellen beispielsweise auf der Golden Gate Bridge nur noch Symbol sind zu dieser Zeit.
Ja, weiß man nicht, ne? Also es war eine Annahme von dir, ne? Also ich meine, es gibt ja eigentlich keine coolere Energieform als was Regeneratives, ne? Vielleicht haben diese Materie-Antimaterie-Kisten vielleicht doch irgendein Restrisiko mal hochzugehen oder so, was weiß ich, ne? Also Vielleicht macht man das lieber auf einem Raumschiff, oder?
Ja, man braucht halt einen Stabilisator, ne, mit Dilithium. Also, wenn man mal davon ausgeht, dass mit der Zeit 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten einen Energiebedarf so wie ein deutscher Mensch heute hätten.
Ja, ne? Also viel.
Viel. Dann bräuchten wir tatsächlich eine Fläche von knapp 1 Billion Quadratkilometer, das hat mal so ein Blog ausgerechnet, fand ich ganz spannend, für Solarzellen und ihre Infrastruktur plus Pufferspeicher.
Ja, das stand jetzt. Ne?
Stand genau, jetzt. Stand jetzt. Das wären 1000 mal 1000 Kilometer, wäre in der Sahara zum Beispiel grundsätzlich möglich, wenn man sich darüber irgendwie einig werden würde.
Ja, da hast du natürlich das Problem des Stromtransportes, aber das, auch dafür mag es dann Lösungen geben.
Genau, der Bauprozess, hat auch dieser Blog ausgerechnet, würde ungefähr die Kosten des jährlichen Bruttosozialprodukts weltweit betragen. Also es ist sehr, sehr viel, aber es ist durch, also es ist grundsätzlich machbar.
So, ob das ja, jetzt ist auch keine
Ressourcen machbar ist, weiß ich nicht. Ne? So.
Es ist eigentlich auch keine unsinnige Idee, viel Geld in nachhaltige Energie zu stecken. Ne? Wie gesagt, ich glaube, das hat noch ein paar andere Probleme, weil ne, wenn du in der Sahara Sonnenenergie abzapfst, dann kriegst du davon halt irgendwie nichts mehr bis nach Europa transportiert. Aber oder in die USA. Aber generell finde ich, ist das schon sinnvoll, selbst wenn es sehr teuer ist.
Und es ist trotzdem tatsächlich sogar noch eine konservative Rechnung, weil man da von der Effizienz von Solarzellen heute ausgeht, die irgendwie bei 20% liegt oder sowas. Und es könnte natürlich auch sein, dass man irgendwie bessere Solarzellen mit der Zeit irgendwie findet.
Und ich glaube, da kann man relativ sicher sagen, das wird so sein, weil die werden ja jetzt kontinuierlich besser und das ist ja wie mit allem Technikkrams. Also ich bin mir sehr sicher, dass das in 100 oder 200 Jahren eine ganz andere Dimension hat.
Und vielleicht wird es dann irgendwann auch attraktiv, ne, so viel Geld in die Hand zu nehmen, wenn man einfach so sagt, ja gut, aber danach sind halt die Energiekosten quasi, also kaum noch da.
Ja.
Es geht nur noch um Infrastruktur dann.
Ja, und du hast halt keine Verbrauchsmaterialien, ne?
Genau, eben. Der Energiebedarf in der Star Trek-Welt scheint mir aber eher größer zu werden, wenn man zum Beispiel mal Replikatoren mitberechnet, ne? Die brauchen ja unfassbar viel Energie. Und dann habe ich das Gefühl, geht es eigentlich nicht nur mit Solarenergie. Also selbst wenn die Effizienz erhöht werden würde. Aber wenn auf der Erde Materie-Antimaterie-Kraftwerke eingesetzt werden, dann ging es dann nicht auch ohne Sonne? Also ist da nicht dieser Satz des Präsidenten oder von Cartwright, dass die Erde ohne Sonne dem Untergang geweiht ist, schwierig? Oder ist hier die Pflanzenwelt und so gemeint? Aber dann ist es ja eher eine langfristige Sache.
Ja, ja, genau. Das wäre, also klar ist die, wenn jetzt irgendwie eine Wolkenbildung entstehen würde, die Erde abschottet von der Sonne, dann wird Leben schwierig auf der Erde.
Ja, aber auch langfristig. Aber
langfristig, aber ne, also jegliches Leben wird dann schwierig. Weil
ein paar Tage kannst du wahrscheinlich trotzdem aushalten.
Erstmal, ja, ne? Sicher. Also wahrscheinlich auch ein paar Jahre so. Ne? Aber wahrscheinlich wird sich das Klima dann verändern. Ne? Also
das hatten wir hier ja schon. Ne? Da wird irgendwann auch erzählt, dass das Klima, ich glaube, über Tokio oder sowas total fällt oder über Russland, ich weiß nicht mehr genau, irgendwo sollte das Klima, St. Petersburg, glaube ich, war es, sehr, sehr schnell fallen wegen dieser Wolkenbildung.
Ja. Also ich glaube, das ist gar nicht so utopisch. Das kommt natürlich wahrscheinlich auch darauf an, wo diese Wolken dann entstehen, ne? In welcher Höhe und wie stabil sie sind und also wie dicht und all solche Dinge, aber dass das so ein Problem werden kann, ja, aber dass es ein akutes Problem ist, würde ich jetzt auch nicht so einschätzen.
Genau, und ich hätte jetzt gedacht, das akute Problem ergibt sich tatsächlich nur wegen Solarenergie. Und dann finde ich, keine Ahnung. Dann muss man mir nochmal irgendwann erklären, wie denn eigentlich Energieversorgung auf der Erde in der Star Trek Welt funktioniert.
Ja, auf der anderen Seite, ich meine, ne, das Rechenbeispiel ist ja ganz schön so, ne? Aber auf der anderen Seite kannst du halt wirklich viel mit Solarenergie machen, ne? Agri-Photovoltaik, ne? Die Idee, oder zum Teil gibt's das schon so in Pilotprojekten, die Idee, Agrarflächen auch für Solarzellen zu nutzen. Ist eigentlich eine ziemlich geschickte, weil es ist eine Win-Win-Situation mitunter, je nachdem, was du da auf dem Feld unter den Solarpanels anbaust. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe da vor einiger Zeit ein Gespräch darüber geführt, würde es reichen, wenn du 4% der Agrarflächen in Deutschland mit Solarzellen überdachst, um den Strombedarf in Deutschland zu decken. Und damit weiß ich nicht, also das ist dann scheint mir dann wieder eher realistisch zu sein, dass wenn du bessere funktionierende Solarzellen hast, dass du dann halt auch alles auf Solarenergie setzen kannst.
Ja, gut, aber Deutschland ist winzig, ne? Also wenn 4% der Welt müssten es dann ja auch sein, wenn man wirklich das mal hochrechnet, dass irgendwie alle Menschen so viel Energie verbrauchen wollen auf Dauer wie wir. Und 4% der Welt ist wiederum sehr, sehr viel. Also dann sind wir wieder bei so Riesenflächen in der Sahara, die da irgendwie gebastelt werden müssten. Ne?
Ja, oder du hast ja halt irgendwie überall dezentral. Ne? Also du hast wirklich dann irgendwie große Felder. Ich meine, in den USA hat ja auch sehr viel flaches Land so, ne?
Ja, also ich finde es total attraktiv. Ich weiß nicht, ob der steigende Energiebedarf, also ich glaube, in der steigende Energiebedarf heute, der kann noch mit Solarenergie, mit vielleicht Windkraft zusammen irgendwie gedeckt werden. Der steigende Energiebedarf der Star Trek-Welt, da brauchen wir ja im Prinzip, also das ist ja schon quasi unrealistisch viel Energie, dass man überhaupt für einen einzigen Replikator braucht oder fürs Beamen oder sowas. Ne?
Aber das heißt, du glaubst du, dass wir Menschheit auch in absehbarer Zeit zu dem Punkt kommen könnten, dass Solarenergie nicht mehr ausreicht?
Nee, das glaube ich tatsächlich nicht, aber ich bin auch kein Experte dafür. Also ich bin da eher auf dem Level von Jens Spahn, muss ich sagen. Deswegen, ich würde dann eher sagen, irgendwie, also was das Expertentum angeht, nicht was die politische Haltung angeht. Aber ich rede gerade von der Star Trek-Welt. Also der Energiebedarf der Star Trek-Welt kann eigentlich realistischerweise nicht mit Solar gedeckt werden. Der Energiebedarf auf der Erde glaube ich irgendwie schon. Also habe ich das Gefühl, dass das geht. So.
Also
man muss sich ja auch politisch darüber einig werden, glaube ich. Ja.
Also steht die Frage im Raum, was genau meint Cartwright da, wenn er davon spricht, dass wir ein Problem haben ohne Sonne. Wie habt ihr es verstanden? Schreibt es uns in die Kommentare oder die sozialen Medien.
Vielen Dank. Also für uns ist es unklar. Sarek kommt dann dazu. Der ist nämlich immer noch da.
Ja.
Und
der steht immer irgendwie hinter irgendeiner Tür. Das ist so.
Ja, der Präsident sagt dann auch, ja, tut mir leid, Sarek, dass du jetzt hier bei uns festhängst, aber wir kommen hier gerade nicht mehr weg. Und da sagt der Präsident bei der Gelegenheit, übrigens, ich weiß überhaupt nicht, wie wir jetzt darauf antworten sollen, dass hier diese Sonde irgendwas mit uns macht. Und Sarek sagt, ja, klar, weißt du nicht, was wir antworten sollen, weil wir kennen ja die Frage nicht. So. Seine Empfehlung ist dann erstmal ein Notsignal auszusenden. Mhm. So. So, und dieses Signal kommt jetzt auf der Bounty an.
Es ist auch schön, dass das dein Vorschlag ist von irgendwem Außenstehenden. Wie wär's denn mit einem Notsignal? Notsituation, wie wär's mit einem Notsignal? Wow, yes, let's do this.
Ja, also der Präsident ist auch ein bisschen überfordert mit Stresssituationen. Ich weiß nicht, ob das die beste Besetzung ist, dieser Typ, aber gut. ja. Inhalt seiner Nachricht ist auf jeden Fall, eine Nachricht an alle Schiffe, nicht zur Erde zurück, weil wir sind nicht mehr zu retten.
Tschüss.
Die Atmosphäre ist fast vollständig ionisiert. Wie stellst du dir das vor, wenn ein Raumschiff auf eine fast vollständig ionisierte Atmosphäre treffen würde?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kommt jetzt der Chemieteil?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe das mit der Ionisierung habe ich irgendwann bei Discovery Staffel 4 zwischendurch mal kurz überlegt. Ich habe so eine Vorstellung, das wäre ungefähr so, wie wenn man einen Weidezaun packt. Also das Raumschiff dann bekommt dann eine gewischt.
Aber also
eine ionisierte Atmosphäre ist einfach eine aufgeladene Atmosphäre, elektrisch aufgeladen.
Aber dann wahrscheinlich in einem größeren Ausmaß. Auf der anderen Seite, ich meine, die fliegen die ganze Zeit durch irgendwelche blitzenden Nebel, das kann ja auch nicht schlimmer sein, oder?
Weiß ich nicht. Ich glaube, wir wollen das nicht ausprobieren, aber unsere Atmosphäre ist grundsätzlich auch ionisiert. Also es gibt auch, aber halt nicht vollständig, aber es gibt durchaus elektrische Ladungen in dieser Atmosphäre. Naja.
Hat das nicht auch was dann mit Gewittern zu tun? Also da ist die Ladung dann besonders hoch oder was? Oder da entleert sich dann
aber ich glaube tatsächlich, dass die Gewitter nicht aus der Atmosphäre kommen, sondern wieder aus einer dieser unteren Ebenen, die wir eben mal irgendwann aufgeführt haben. Wir sollten aber nicht so viel darüber reden, weil wir davon keine Ahnung haben. Vielmehr reden wir über Emotionen, die jetzt ausbrechen. Unsere Crew ist nämlich erstmal völlig fassungslos. Wir sehen einige schöne Emotion-Shots. Also wir sehen da wirklich so Nahaufnahmen von Kirk. Und dann wieder Spock und dann Uhura und dann wieder Kirk. Nur McCoy irgendwie nicht. Mhm. Und dann hören sie sich die Töne der Sonde an. Uhura spielt die mal ein. Und Spock analysiert. Mhm. Nee, nicht das
sondern die Rufe. Die Wahlgesänge natürlich.
Ja. Genau, die Rufe. Und Spock analysiert. Also, diese Außerirdischen sind von so hoher Intelligenz, dass es unlogisch wäre, wenn sie feindselige Absichten hätten. Sie sind sich also der zerstörerischen Natur ihres Signals nicht bewusst. Da habe ich nachgedacht. Der Logik kann ich irgendwie nicht folgen. Was ich verstehe und was ich sogar mitgehen würde, ist intergalaktischer Frieden, ist logisch. Mhm. Und deswegen würde aus hoher Intelligenz Friedfertigkeit folgen. Mhm. Ist vielleicht so ein bisschen mein Ideal, aber ich glaube das auch, weil es ist ja logisch, irgendwie keine Ressourcen für Krieg zu verbrauchen. Warum sollte man das tun? So. Gerade wenn man so völlig, wenn man so überintelligent ist wie die Macher dieser Sonde da.
Ja. Ne? Ja, ja. So. Ergibt keinen Sinn.
Das heißt aber auch, Spocks Folgerung ist, die Aliens, die die Sonne geschickt haben, sind so schlau, dass ihre Friedfertigkeit aus Logik herauskommt, aber zu blöd, um zu merken, dass sie die Erde zerstören?
Offensichtlich, ja.
Das wiederum finde ich nicht logisch.
Ja, was Sinn ergeben könnte, wenn sie noch keinen Kontakt mit der Erde gehabt hätten, ja? Also wenn das irgendwie so eine Sonde wäre, die durchs Universum fliegt und Wahlgesänge auf Planeten pumpt, dass sie dann noch nicht auf die Idee gekommen sind, dass das auch schwierig werden könnte bei Planeten mit einer Atmosphäre oder was auch immer.
Aber das scheint ja auch nicht der Fall
zu sein. Genau. Okay.
Genau, dann geht's nämlich ja weiter. McCoy fragt, ist das denn die Art, die Menschen zu begrüßen? Und Spock sagt, naja, ich bin jetzt schon einen Tick weiter in der Überlegung. Ich glaube nämlich nicht, dass diese Nachricht an die Menschen geht, vor allen Dingen, weil sie in Richtung der Ozeane gerichtet ist. Dann schließt Kirk wiederum, Spock hat eine Idee und bittet deswegen Uhura, das Signal der Sonne so anzupassen, dass es so klingt, als wäre es unter Wasser.
Alles Dinge übrigens, auf die in diesem Hauptquartier auf der Erde niemand gekommen ist. Da tut niemand irgendwas. Nicht mal einen Notruf rausschicken. Also die sitzen da nur und versuchen, die Fenster zuzuhalten. Das finde ich wirklich bemerkenswert.
Also die unten in diesem Hauptquartier der Sternenflotte oder der Föderation, das ist ja Föderation.
Föderation, ja.
Die sind völlig inkompetent. Was Spock hier macht, das ist quasi also eine so hohe Intelligenz, dass es von Magie nicht zu unterscheiden ist, wenn man jetzt Arthur C. Clarke folgen würde. Also, denn Spock erkennt ja auch sofort, als sie dieses mit dem Unterwasser-Dings da machen, das sind Walgesänge. Ich weiß sogar welche, das sind Buckelwale.
Genau.
Spock kann aber gar keine Buckelwale kennen. Das heißt, das kam jetzt einfach aus seinem Gedächtnis. Wahrscheinlich hat er das gerade auf Vulkan noch geübt.
Genau. So. Lektion 1.1 Menschen, Tiere.
Genau. Und dann Buckelwale, die ausgestorbene Spezies von vor 200 Jahren, 200, 300 Jahren auf der Erde.
Und übrigens, so klingen sie. Merkt ihr das?
Ja. Okay. Dann kurzer Infodump über Buckelwale. Die waren schon 10 Millionen Jahre vor den Menschen auf der Erde und sind im 21. Jahrhundert ausgestorben. Kurzer Faktencheck aus unserer Perspektive hier. Tatsächlich hat sich die Buckelwalpopulation heute wieder einigermaßen erholt. Man geht sogar von 60.000 Tieren aus. Mhm. Es waren mal, bevor der Mensch eingegriffen hat, über 100.000. Aber in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat man so krass gejagt, dass die Population sehr, sehr gering war dann. Mhm. Heute ist die Population aber auf einem niedrigen Gefährdungsgrad. Also die gelten immer noch als bedrohte Art, aber sehr, sehr niedriger Gefährdungsgrad.
Ja, das sind immer gute Nachrichten.
Genau, gute Nachrichten. Es geht knapp vor der Streichung der Buckelwale von der Liste der bedrohten Arten. Das ist sehr, sehr schön. Die Entstehungstheorie, also wegen 10 Millionen Jahre, für Wale ist sehr umstritten. Man geht davon aus, dass es seit 60 Millionen Jahren Wale auf der Erde gibt. Mhm. Also 60 Millionen.
Krass.
Richtig, richtig klar ist es aber nicht. Die meisten Wissenschaftler gehen tatsächlich davon aus, dass die Vorfahren von Walen Landtiere waren, die auf der Suche nach Nahrung zu Wassertieren geworden sind. Und der nächste Landtierverwandte zu den Walen an sich ist, was glaubst du?
Ein Dinosaurier.
Nee, ein Landtier.
Was?
Ein Landtier. Ein Landtier, was es heute noch gibt. Nächster Verwandter zu Walen.
Schildkröte.
Ich gebe dir noch einen Tipp. Lebt eigentlich nur in Afrika, aber seit einigen Jahrzehnten plötzlich auch sehr viel in Kolumbien.
In Kolumbien?
Ja.
Okay. Ich habe nicht den Ansatz Nilpferd? Keine Ahnung.
Absolut richtig.
Ja?
Genau.
Ach was?
Kennst du die Story, dass die eigentlich nur in Afrika vorkommen, aber seit einigen Jahrzehnten auch in Kolumbien? Weißt du warum?
Nee.
Also, du weißt ja, dass in Kolumbien, was weißt du denn über Kolumbien?
Es ist ein südamerikanisches Land mit einer bewegten Geschichte, wie ungefähr jedes südamerikanische Land. Und
ja, was weißt du über diese bewegte Geschichte?
In der jüngsten Vergangenheit hat sie viel mit Drogen zu tun.
Ja, und da ist ein Name, kannst du da in Verbindung bringen?
Von irgendeinem Drogenhorst oder was?
Ja.
Irgendein Kartell bestimmt. Kali-Kartell, nee. Ich habe keine Ahnung.
Das Kali-Kartell glaube ich tatsächlich auch, wobei die mehr in Mexiko, glaube ich, aktiv sind aber oder aktiv waren. Wie heißt der noch hier? El Chapo, der Drogenboss Kolumbien.
Narcos
war Pablo Escobar.
Pablo Escobar,
ja. Und Pablo Escobar
hatte... Der hatte ein Privatzoo.
Der hatte ein Privatzoo, genau. Ja. Und dann ist er ja irgendwann hops gegangen. Mhm. Und der Privatzoo hat sich quasi verselbstständigt, weil sein Gelände auch da verfallen ist, weil die Polizei das, glaube ich, irgendwie gesperrt hatte oder sowas. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das gewesen ist. Auf jeden Fall haben sich die Nilpferde einfach sehr, sehr stark fortgepflanzt. Weswegen es jetzt eine sehr, sehr lebendige Nilpferdpopulation in Kolumbien gibt, die da auch für Ernteausfälle sorgt und sowas. Also das ist tatsächlich ein Problem.
Nilpferde sind ja auch gar nicht mal so harmlose Tiere.
Ja, genau. Also in Kolumbien sind die Nilpferde tatsächlich ein Problem. So.
Witzig.
Gut, ja. kurzer Ausriss. Ja. Ausritt.
Ja.
Ausritt.
Kann man sich, auf einen Narcos dann auch noch ein bisschen genau anschauen. Zumindest genau. Im Teil mit dem Privatzoo.
Genau, aber ich glaube, da geht es nicht darum, dass die Nilpferde nachher ganz Kolumbien verwüsten.
Nee.
So, wo waren wir? Genau, das Nilpferd als Landtierverwandter der Wale. So.
Was eine witzige Idee ist, aber es ist ja auch ziemlich absurd, ne, dass du ein Tier unter Wasser hast, was halt unter Wasser nicht atmen kann. Es ist schon irgendwie, also es ist ein bemerkenswertes Ding.
Genau. 60 Millionen Jahre gehen die Wissenschaftler davon aus. Der moderne Mensch ist knapp wie alt?
Viel, viel jünger. Also, aber sag's mir, keine Ahnung.
100.000 knapp, sagt man so. Also dieses 10 Millionen Jahre vor den Menschen auf der Erde wird wohl eine ziemlich sichere Aussage sein. Eher wesentlich mehr. So.
Ja.
Zur Population übrigens noch. Der Buckelwale im Jahr 2007 erklärte Japan am 18. November mit dem 8.000-Tonnen-Schiff Nishinmaru die erste Großjagd auf Buckelwale seit 1963 starten zu wollen.
Cool.
2007.
Ja, die Japaner, die haben da irgendwie, also die Japaner, das ist natürlich, ne, aber diese Japaner.
Man sagt der Japaner.
Der Japaner. Oh Gott. Also diese Tradition, also ich bin ja offen für sämtliche Traditionen, soll ja jeder machen, was er will, aber dass diese Tradition so wichtig ist, dass da so dran festgehalten wird, das, ich verstehe es nicht. Wir hatten ja auch letztens mal schon über diese Trickserei mit wissenschaftlichen Versuchen und so ein Bums da.
Genau, das wollten sie jetzt auch wieder machen. Ne? Ja. Die wollten diese Ausnahmebestimmung für Wissenschaftler nutzen. Tatsächlich sollte aber der größte Teil der getöteten Wale an Restaurants verkauft werden. Sie wollten 50 Buckelwale, 50 Finnwale und 935 Zwergwale töten. Und es gab international so einen Aufschrei, dass sie dann tatsächlich die Buckelwale nicht getötet haben.
Es ist absurd. Es ist wirklich absurd.
Und ich bin da tatsächlich nicht so kulturrelativistisch wie du. Sollen sie doch alle machen, was sie wollen. Ich würde dann schon sagen, es there are universal laws of ethics.
Ja,
würde ich jetzt mal so sagen.
Ne, also auch nur solange eine Freiheit ja immer nur solange es nicht die Freiheit des anderen einschränkt.
Ja, und vielleicht kann man auch bei Tieren irgendwo so einen Moment der Tierrechte vielleicht mal irgendwie in sowas reindenken. So, wir gehen mal zurück zu Star Trek. Die Working Theory von Spock ist jetzt, dass eine außerirdische Intelligenz die Sonne geschickt hat, um herauszufinden, warum sie den Kontakt zu Buckelwalen verloren haben. Ja, das ist natürlich ein Problem, weil sie haben den halt verloren, weil die ausgestorben sind.
Ja.
Also zumindest in der Star Trek-Welt, bei uns halt nicht. Kirk denkt dann erstmal pragmatisch, sagt so, ja, wie wäre es denn, können wir vielleicht eine Antwort faken? Und Spock sagt, naja, wir können die Laute nachmachen, aber das wäre halt ohne Sinn. Das wäre dann Kauderwelsch. Da sind wir wieder. Gibberish. Ne? Mhm. Okay, nächster Versuch vom Pragmatismus, Kirk. Okay, gibt es noch auf irgendeinem Planeten Buckelwale?
Ja, ich meine, es ist ja eine ja. berechtigte Frage. Ja.
Eine berechtigte Frage. Ja. Ich finde Kirk hier absolut gut. Ja. Der ist ganz Macher. Klar lösungsorientiert. Ja. Okay, Theorie 1 können wir faken. Geht nicht. Okay, schade. Zweitens, gibt es auf irgendeinem Planet Buckelwale? Spock, nö, die gibt es nur auf der Erde.
Ja.
Gut. Dann triggert Kirk kurz seinen inneren Worf und sagt, ja gut, dann lass mal ein paar Photonentorpedos Sonne zerstören. Spock so, hast du gehört, was die Sonne mit den anderen Schiffen gemacht hat? Wir sind auf einer Rostlaube, das kannst du total vergessen. Ne? Aber Spock hat noch eine Idee.
Darf ich, bevor wir zu dieser Idee kommen, darf ich eine Frage einschieben, die ich mir gestellt habe, als sie über Gibberish sprachen. Der Universalübersetzer existiert zu diesem Zeitpunkt ja schon.
Ah, spannend, ja.
Warum kann der Universalübersetzer oder eben auch so Hoshi-Menschen, ja, die sich auf diverseste verrückter Aliensprachen spezialisiert haben und offensichtlich ja nach viermal Hören von Klicklauten dann schon die ersten, semantischen Fetzen erkennen.
Ja.
Kann nicht jemand, so jemand oder eben der Universalübersetzer mit ein bisschen Arbeit diese Wahllaute entziffern?
Ja, spannend. Spannende Frage. Warum kann die Wahlsprache denn nicht vom Universal? Warum können die in der Star Trek-Welt nicht zumindest rudimentär mit Tieren kommunizieren? Super spannende Frage, finde ich.
Ja. Also gerade, ne, also die unterstellen ja da, dass Wale eine gewisse Intelligenz haben. Also offensichtlich ja so intelligent sind, dass sie zur Kommunikation fähig sind. Also ich kenne mich da überhaupt gar nicht aus. Wahrscheinlich ist das auch so, dass Wale wahrscheinlich schon eine etwas aufwendigere Kommunikation miteinander haben. So, ne?
Mhm.
Aber wenn dem so ist, dann müsste es doch eigentlich auch dem Universalübersetzer gelingen können. Also wenn ne, die Wahlsprache einem Schema folgt,
ja.
Was ja so sein muss, wenn du sinnhafte Dinge von dir geben möchtest. Und der Universalübersetzer ja auch wirklich verrückteste Sprachen übersetzen kann. Ne? Also es hört ja auf bei hier den Folks, die in Vergleichen sprechen, dann wird es halt schwierig. Ne? Aber eigentlich müsste der das doch hinbekommen. Ich weiß nicht, wie es mit anderen Tieren ist. Also ob Hunde wirklich, was transportieren aus einer Emotion oder sowas durchs Bellen oder so.
Ja, aber auch die Emotionen könnte man ja irgendwie vielleicht aus der Struktur dieser...
Angst? Hunger?
Ja, whatever, genau. Also es muss irgendwie... Schön auch übrigens. Ich mag deinen Hund.
Stell dir vor, der Universalübersetzer ist dein an und die Hunde laufen nur noch so durch die Gegend. Ja.
Ich habe das Gefühl, dass ich das irgendwo in einem Film schon mal gesehen habe und ziemlich genau so. ja. Ich find's total spannend. Also vielleicht triggert ihr hier gerade mal, wir schreien mal gerade nach Dancing Vulcan. Ne? Das ist ja unsere Galaktika quasi in unserem Kosmos.
Ja.
Wir rufen dich Dancing Vulcan vom fernen Stern Andromeda. Wir hätten da gerne mal eine Erklärung für. Warum kann der universale Übersetzer denn eigentlich keine Tiersprachen?
So. Zumindest komplexere. Ja.
Genau. Also zumindest, ja, genau.
Durst?
Oder
Durst?
Auch einfache. Durst? Einfache.
Streiche genau. mich.
Ja, die Katze, die mir dann wahrscheinlich die ganze Zeit sagen würde, ey, hau ab.
Ja. Hau ab. Hau ab.
Nervst du, stinkst.
Hau ab, was hau ich hier? Hau ab.
Ich hab's ja gerade schon an. Ich hasse Wasser. Ich hasse Wasser. Ich hasse Wasser.
gut. Deine Katze ist auch nicht schlecht. Der Hund war schon gut, aber deine Katze ist auch nicht schlecht.
Ich habe einen Garfield.
So, Spock, habe ich dir eben gesagt, hatte noch eine Idee. Ne?
Ja, genau.
Er sagte nämlich, ja, theoretisch können wir ein paar Buckelwale finden. Und alle so, Moment, hast du nicht eben gesagt, dass es keine mehr gibt und auf anderen Planeten ist recht nicht. Und dann checkt's McCoy, er will noch intervenieren, aber es ist zu spät, Kirk hat's auch gecheckt und der macht dann den Frankenfurter und sagt, let's do the time warp again. So, genau. Also ein Stück.
Es ist erstaunlich, wie schnell diese Entscheidung fällt, ne? Ja, quasi intuitiv, ohne dass sie wirklich beratschlagt wird, ne? Ja, okay, dann machen wir das jetzt hier. Wer berechnet das Ding? Okay, ist total, total wackelige Angelegenheit. Entweder wir verglühen oder es funktioniert. Scheiß drauf, los geht's. Also innerhalb von irgendwie 3 Minuten Recherche abgeschlossen.
Na ja gut, also ich fand's eher tatsächlich absurd, wie schnell sie darauf kommen, dass das wohl Wahlgesänge von Buckelwalen sind und diese Sonde diese Buckelwale sucht.
Ja.
Das fand ich dann krasser als die Entscheidung, dass sie in die Vergangenheit reisen müssen, weil, das haben sie ja schon gemacht, dazu später mehr.
Mhm.
Und es ist ja wirklich die letzte Option. Also mir fällt auch nichts mehr anderes ein. So. Auch wenn es ein absurder Plan ist. Mir fällt da auch nicht mehr so wirklich viel ein.
Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, auf der Enterprise D hätte man halt erstmal irgendwie Picard den Teechen getrunken, dann hätte die Führungscrew sich im Bereitschaftsraum eingefunden, man hätte irgendwie jedem mal einen Satz sagen lassen und dann hätte man gebrainstormt und dann hätte Picard gesagt, okay, in 3 Stunden brauchen wir einen Plan, dann sehen wir uns wieder. Und das machen die ja alles in 5 Minuten da, ne?
Weil die Dringlichkeit der Entscheidung natürlich da ist, ne? Also wir sehen danach nochmal so ein paar Blicke auf die Erde, was mir übrigens sehr, sehr gut gefallen hat, weil da ist kein einziger Dialog, also kein sinnvoller Dialog, es geht einfach nur drunter und drüber. Also,
ja, stimmt.
Also so ein Blick auf diesen gesamten Raum, ne, wo alles chaotisch ist, wo irgendwelche Leute keine Ahnung, so Stelzen gegen die Scheiben drücken, damit da irgendwie diese Scheiben nicht bersten, überall Alarmmeldungen aus allen Richtungen, so. Also absolutes Chaos. Habe ich geliebt. Sehr, sehr gut.
Ja, wobei ich mich da auch gefragt habe, ja, okay, fair enough. Ich meine, der Admiral hat ja schon von Anfang an irgendwie gesagt, so, ja, okay, wir haben offensichtlich keine Schnitte mehr. Das ist natürlich auch irgendwie zur Moralbildung vielleicht nicht so die beste Ausgangssituation. Aber ich habe mich schon gefragt, warum da niemand irgendwie nur ansatzlösungsorientiert handelt. So, ne, also es ist so, also spätestens da ist ja dann Hopfen und Malz verloren. Das ist so, wir gehen gerade unter im Chaos. Und es ist ja die Weltregierung quasi, ja, also mehr als das, ne, wenn es das Föderationshauptquartier ist. Also das, was die Handlungsfähigkeit dieses Trupps da angeht, habe ich doch meine argen Zweifel.
Mhm. Ja, es scheint so zu sein. Aber gut, es ist auch eine Situation, die halt relativ neu ist. Was mir übrigens da oben auf diesem Schiff gefallen hat, ist McCoy, weil ich mich da plötzlich an was erinnert habe, was mir jetzt, glaube ich, nie mehr aus dem Kopf gehen wird.
Ja.
Dieses Triumvirat, McCoy, Kirk und Spock.
Ja. Ne?
Man kann das nicht 1:1 drauflegen, aber McCoy ist definitiv der Peter Shaw von den dreien. Also die anderen beiden schwierig zuzuordnen,
ja.
Ne, so, aber McCoy ist definitiv der Peter Shaw. Das ist der immer so ein bisschen so zweifelt, sollte man das wirklich machen?
Ja.
Ist das nicht so, das ist so ein bisschen.
Aber auch mal so ein bisschen so ein Klugscheißerspruch hier zwischendurch irgendwie hat, aber auch erstmal so anti ist. Ne? Ja, stimmt schon.
Ja, genau. Und auf jeden Fall vor Sachen, die noch nie probiert worden sind, erstmal Angst. So, ne? Das sollten wir nicht machen.
Ja,
so,
ja, ne? Ist richtig, ja.
Und versucht dann die beiden anderen aufzuhalten. Aber die beiden anderen sind halt irgendwie im. Die wollen halt gerne Fortschritt machen, die wollen irgendwie Erkenntnisse schaffen, die wollen Taten vollbringen und sowas, ne, und lassen sich dann oft nicht aufhalten. Und dieser Bedenkenträger, der kommt dann irgendwie nicht durch. Also der McCoy als Peter Shaw des Star Trek Triumvirats. Was sagst du zu dieser These?
Ja, bei den anderen ist es natürlich schwierig. Also Kirk hat die Figur von Justus und Spock sein Hirn eigentlich, ne?
Ja, genau. Das ist dann ein bisschen schwierig. So. Aber ja, gut. Wir gehen jetzt nochmal in den Frachtraum der Bounty. Ne? Kirk fragt Scott, ob er den Frachtraum zum Schwimmbad umbauen kann.
Mhm.
Kein Problem.
Ne? Natürlich nicht.
McCoy fragt Kirk, ob er ernsthaft eine Zeitreise in diesem Rosteimer versuchen wird. Und Kirk sagt, jo, haben wir ja schon mal gemacht.
Mhm.
Kennst du noch eine Gelegenheit, wann?
Also mit einem Bird of Prey in Slingshot? I don't know.
Nee, mit dem Bird of Prey Slingshot tatsächlich nicht. Aber
die Enterprise hat es mal gemacht, ne?
Genau.
Wir haben da irgendwann mal drüber geredet.
4 Zeitreisen in TOS.
Ja. Aber nicht alle 4 mit dem Schiff.
Ja, warte. Also in TOS Assignment Earth wird festgehalten, dass die Föderation zu Zeitreisen grundsätzlich in der Lage ist und diese ab und zu auch zu wissenschaftlichen Zwecken einsetzt.
So. Mhm.
Sagen die. Ja. In TOS. Also wie bei den Japanern mit dem Walfang. Aber hier geht es jetzt nicht um Archer Prize oder die Discovery, ne? Die waren zeitlich vor TOS. Hier geht es ja darum, dass Kirk sagt, dass sie es schon mal gemacht haben.
Ja.
Erste Zeitreise in The Naked Time. 71 Stunden in die Vergangenheit, mhm, durch einen Slingshot beim Kaltstart des Warp Drives. Also es war nicht beabsichtigt, die wurden einfach beim Kaltstart des Warp Drives Slingshot und dann waren sie plötzlich 71 Stunden in der Vergangenheit.
Ja, man sollte nie einen Kaltstart machen.
Das war 2266. So. Zweite Zeitreise. Die Enterprise trifft auf einen schwarzen Stern und wird 300 Jahre in die Vergangenheit geschleudert.
Ups.
Aber das ist der Moment, also Tomorrow is Yesterday heißt die Folge, Spock entwickelt da eine Methode, wieder in die Zukunft zurückzureisen. Und das ist auch wieder ein Slingshot.
Ah.
Im Jahr 2267. Und das gilt tatsächlich als die erste kontrollierte Zeitreise der Föderation. Natürlich nur, weil die Nummer mit der Discovery und dem Red Angel nicht offiziell aufgezeichnet wurde und wahrscheinlich bei Archer Price auch einige Sachen nicht.
Ja,
aber
ja.
Erste kontrollierte Zeitreise der Föderation, die bekannt ist. Und wie gesagt, der Weg, den Spock hier wählt, ist wieder ein Slingshot um die Sonne herum. Die dritte Zeitreise kennen wir gut. Spock, Kirk, McCoy mit dem Guardian of Forever in die Vergangenheit, um Edith Keeler sterben zu lassen.
Ja.
2267.
Aber keine ebenfalls. Enterprise und kein Slingshot.
Ja. Keine Enterprise, kein Slingshot. Es war nur der Guardian of Forever in the City on the Edge of Forever.
Mhm.
Die vierte Zeitreise wiederum, da wurde relativ häufig darauf angespielt in der jüngst vergangenen zweiten Staffel der Serie Picard. Das war nämlich die Folge Assignment Earth, Auftrag Erde, übersetzt. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißt, also wie die wirklich auf Deutsch heißt, aber die direkte Übersetzung von Assignment Earth wäre Auftrag Erde. Wieder 300 Jahre, wieder mit dem Slingshot. Dann sind wir aber schon in 2268 und wir treffen 300 Jahre vorher auf Gary Seven mit seiner schwarzen Katze.
Ah ja.
Ne? Der Watcher. Also, die Erfahrungen sind 4 Zeitreisen, insgesamt 4 Slingshots, weil man natürlich auch hin und zurück teilweise muss und sowas. Davon aber nur 2 kontrolliert.
Ja.
Und da wollen sie sich jetzt wieder dran geben. Ne? Also es wäre der dritte kontrollierte Slingshot, den sie hier quasi machen.
Naja, ne? 2-mal hat es geklappt.
Ja, why not?
Why not, ja.
So. McCoy fasst dann den Plan nochmal zusammen. Und zwar mit einer schönen Vorrede. Er sagt, ich bevorzuge eine Portion gesunden Menschenverstand. Und dann, sie schlagen vor, in der Zeit zurückzureisen, Buckelwale zu finden, sie dann in die Zeit nach vorne zu bringen, sie abzusetzen und zur Hölle zu hoffen, dass sie dieser Sonne sagen, was sie mit sich selbst anfangen soll. Kirk sagt, jo. Und McCoy sagt, jo, und du weißt, dass das verrückt ist. Hm?
Also es ist, wenn man drüber nachdenkt, ne, also ich finde, McCoy hat einen Punkt, ne? Also es sind sehr viele Fragezeichen in diesem ganzen Game, ne?
Ja. Und ich liebe das, dass das dieser Film gerade hier macht, weil der Film natürlich da einen kleinen Trick macht, ne?
Mhm.
Der Film nimmt Kritik vorweg, indem er sich dann im Film selber authentisch selbst kommentiert.
In Form von McCoy.
Ja. Weil ich meine, das ist natürlich eine praktische Zusammenfassung der Probleme in der Erzähllogik dieses Films.
Ja.
So. Und damit ist Kritik dann sofort entwaffnet, weil man Kritikern sagen könnte, ja, das wusste der Film auch, ist aber egal.
Ja. Darum geht's nicht. Es ist wurscht, genau.
Genau. Also man zwingt hier das Publikum dazu, die Prämisse des Films zu glauben. Und ein bisschen mit Zynismus vielleicht zu reagieren, ja gut, muss ich jetzt halt kaufen. So. Alle Karten liegen auf dem Tisch, das ist es jetzt. So.
Oder sogar noch damit zu sympathisieren, dass Kirk und Spock das mit so einem zwinkernden Auge mehr oder weniger durchziehen. So, ja, klar, es ist bekloppt, so, aber was haben wir für Optionen? Also, hey, let's do it. Juhu, was haben wir zu verlieren?
Also, wir haben Star Trek 5 ja noch nicht besprochen. Ich glaube tatsächlich, ich liebe Star Trek 4, aber ich glaube tatsächlich, die Probleme und Lücken in der Erzähllogik sind bei Star Trek 4 nicht größer, also nicht viel kleiner als bei Star Trek 5.
Das ist eine mutige These, ja.
Das Problem von Star Trek 5 ist aber, dass Star Trek 4 wesentlich ehrlicher mit diesem Problem umgeht und sie dem Publikum so im Film selber eingesteht. Und das hat einen Charme, den Shatner in Final Frontier niemals zeigen würde. Ja, also das ist halt, keine Ahnung, also ich finde, das ist der größte Unterschied, zumindest, also wir werden ihn auch nochmal irgendwann auseinandernehmen, aber das ist in en Detail der größte Unterschied, den ich quasi zwischen Shatner und Nimoy sehe.
Ja, da ist was dran, auf jeden Fall.
Dass Nimoy wirklich einfach da mit Humor dran geht und sagt, ja, wir müssen jetzt auch nicht zu ernst nehmen, was wir hier gerade tun. Wir erzählen eine Geschichte über Buckelwale, die in die Zukunft gebracht werden müssen, damit sie mit einer Sonde kommuniziert, die ansonsten die Erde zerstört. So.
Und vor allen Dingen arbeitet ihr hier auch eine der Stärken auch schon der Serie heraus. Ne? Die haben ja schon relativ früh auch einfach mit Humor gearbeitet. Ne? Und diesen Humor mitzunehmen und auch dem eine wichtige Rolle zu geben, finde ich einen total wichtigen und richtigen Move.
Und gleichzeitig nimmt, also gleichzeitig setzt, also Nimmer setzt da halt einen Humor an. In Final Frontier gibt es auch Humor, aber in Final Frontier wird die Besetzung irgendwie verarscht, finde ich. So, und in, also auch das, wir analysieren das nochmal und müssen das nochmal auseinandernehmen und müssen gucken, ob das wirklich stimmt, was ich hier gerade behauptet, aber ich habe es so in Erinnerung, dass Scotty da gegen einen Träger auf seinem eigenen Schiff läuft. Also der läuft da irgendwie so gegen so einen Balken und das auf der Enterprise. So.
Ja.
Und das ist Unsinn. Also das ist, Scotty läuft nicht gegen einen Balken auf der Enterprise. Punkt. Ja. So. Da wird also die Crew irgendwie verarscht und das wird hier nicht gemacht. Hier verarschen sie ein bisschen die Story, so. Mhm. Ne? Und
stärken zeitgleich eigentlich ihre Charaktere.
Genau. Natürlich auch mit so ein bisschen Witz, ne, dass es Spock Schwierigkeiten hat, irgendwie diese Obszönitäten nachher auf der Erde zu kapieren oder sowas. Aber das passt halt zu seinem Charakter. So. Und das ist keine, damit macht man die Charaktere nicht irgendwie lächerlich, sondern das ist halt irgendwie, ja, der ist halt unbeholfen. Chekhov ist auch unbeholfen. Der ist unbeholfen, aber der ist nicht lächerlich.
Und das liegt ja nicht an ihm, sondern das liegt an dem Umfeld so. Und das ist ja auch ein wichtiger Unterschied. Und das ist ja genau das, was Zeitreisen irgendwie ausmacht. Also auch Marty kann durch die Gegend taumeln und irgendwie nichts raffen, weil er in der falschen Zeit ist und so, ne? Und das macht ihn ja nicht unsympathischer, sondern es liegt ja an der Zeit.
Genau. Sehr, sehr schöner Vergleich. Back to the Future macht das sehr, sehr ähnlich mit diesem Augenzwinkern über eigentlich die eigene Filmlogik, aber nicht über die eigenen Charaktere. Die nimmt man ernst, die stolpern vielleicht mal so, aber grundsätzlich auch Marty ist der Held dieser Geschichte, auch wenn er zwischendurch sich völlig verrennt und dann Chuck Berry erst super spielt, sodass er vielleicht der größte Star der Welt geworden wäre, aber sich dann so verrennt, dass halt alle sagen, okay, dieser Freak auf gar keinen Fall mehr auf eine Bühne lassen. So, ne? Ja.
Ja.
Super Zitat von McCoy, das wir hier quasi mitten in diesen paar Minuten haben, die wir heute besprechen. So, Kirk informiert über seinen Plan noch kurz die Erde, kurz bevor in der Basis die Fenster zerspringen, also da geht es jetzt richtig rund.
Ja.
Auf der Bounty hat Spock seine Berechnung abgeschlossen, informiert Kirk, ja, Zeitziel spätes 20. Jahrhundert, genau kann ich das nicht sagen, weil wir haben hier nicht die richtige Ausrüstung, um hier irgendwelche Berechnungen zu machen.
Was ich schwierig finde mit dem Blick auf die Rückreise, aber dazu später mehr.
McCoy findet das auch sehr schwierig. Ja. Ne? Also genau, Spock sagte nochmal, ja, ich musste auch so ein paar Variablen musste ich aus dem Gedächtnis programmieren, weiß ich auch nicht mehr genau, kann ich hier nirgends ablesen. Und McCoy so, Hamlet-Zitat, ne? Engel und Diener der Gnade seid mit uns. So, ne? dass Spock das aber als Hamlet-Zitat erkennt und auch noch den Akt nennen kann, Akt 1, Szene 4, da sagt Kirk dann, naja gut, deine Erinnerung scheint zu funktionieren, also kein Problem, wir gehen auf Warp. du hast recht, es ist natürlich problematisch mit der Rückkehr. So. Ja. Aber,
weil die kehren ja doch sehr, sehr präzise zurück, ohne jetzt zu viel zu spoilen. Ne? Aber das im Hinterkopf haltend ist es auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge Glück gewesen.
Also, Kirk befiehlt Jack auf die Schilde zu heben, fordert Sulu dann auf, den Warp-Antrieb der Bounty zu aktivieren. Möge das Glück die Dummen begünstigen.
Das Glück ist mit die Dummen.
Ja, genau. Also sagt man ja schön im Ruhrgebet. Ne? Ja. Gut, dass Kirk hier auch mal seinen inneren Ruhrgebietler zitiert. Das Glück ist mit die Dummen. Ne?
So. Verstehst du?
So. Ja, sie machen den Slingshot um die Sonne.
Ja, und man weiß nicht genau, ob er gut geht, aber es wäre komisch, weil sonst wäre der Film jetzt zu Ende.
Er klappt. Und ich habe mich dann mal so ein bisschen, das ist jetzt dieser kleine Physikteil hier zum Abschluss unserer kleinen Besprechung dieses 15 Minuten.
Ich habe befürchtet, dass uns genau das jetzt hier ereilen wird. Ja, aber es interessiert mich tatsächlich auch. Also ne, wir haben schon mal irgendwann, wo war es denn, Slingshot? Achso, bei Picard natürlich, schon mal uns darüber unterhalten und uns ja auch gefragt, ob da irgendwas Wahres dran sein könnte. Ne?
Ja, Spoiler. Vielleicht. Also, diese Slingshot-Nummer ist grundsätzlich super interessant. Also der Slingshot an sich. Der Slingshot wird nämlich in der Raumfahrt tatsächlich benutzt. So. Beispiel dafür sind die Voyager-Sonden.
Mhm.
Ne? Voyager 2 muss irgendwie aus diesem Sonnensystem rauskommen, ne? Weil die soll ja Aufnahmen nicht nur von den Planeten auf dem Weg machen, sondern sie sollte auch irgendwie Aufnahmen außerhalb unseres Sonnensystems machen.
Ja.
Dafür hat Voyager 2 dann eine Planetenkonstellation ausgenutzt, die es nur alle 176 Jahre gibt. Und diese Planetenkonstellation sieht so aus, dass die den Slingshot beim Jupiter, beim Saturn, beim Uranus und beim Neptun gleichzeitig nutzen kann.
Das heißt, beschleunigt. Die geht einmal in die Umlaufbahn, durch die Anziehung nimmt sie quasi Energie und Beschleunigung auf und wird schneller.
Ja, so ungefähr. Ich erkläre es gerade gleich nochmal im Detail. Also erstmal wird sie auf dritte kosmische Geschwindigkeit beschleunigt. Okay. Und das ist dann eine Geschwindigkeit, mit der man raus aus unserem Sonnensystem kommt, weil man muss ja dann auch die Anziehungskraft der Sonne quasi überwinden, was gar nicht mehr so einfach ist. So. Mhm. Spannend ist, in Bezug auf den Planeten ändert sich die Geschwindigkeit einer Sonde, die einen Slingshot um einen Planeten macht, überhaupt nicht.
Mhm.
So. Also die schwebt auf diesen Planeten zu und geht dann mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der sie auf den Planeten zugekommen ist, quasi mit dem Planeten wieder mit. Aber weil sie quasi ein Stück weit auf die Bahn des Planeten einbiegt, wird die Geschwindigkeit in Bezug auf die Sonne schneller, weil sie ja mit dem Planeten quasi die Geschwindigkeit mit aufnimmt. Ich habe das Bild dazu, ist eigentlich ein Tischtennisball und ein Tischtennisschläger. So.
Okay.
Ein Ball wird von einem Tischtennisschläger immer mit derselben Geschwindigkeit abgestoßen. Das ist so.
Egal wie hart du schlägst?
Egal wie hart du schlägst. Der Ball wird immer mit derselben Geschwindigkeit abgestoßen. Aber wenn du hart schlägst, dann bewegst du den Tischtennisschläger ja schon in die Richtung, in die der Ball gehen soll. Das heißt, du kannst die Geschwindigkeit, mit der du den Schläger bewegst, zur Geschwindigkeit des Balls dazu rechnen.
Aha, okay.
Und das ist dann langsam. Das ist dann die addierte Geschwindigkeit des Balls. Und deswegen wirkt der Ball dann schneller. In Bezug auf den Schläger ist der Ball immer gleich schnell. Nur wenn der Schläger sich halt gleichzeitig bewegt, ne, dann ne, so. Deswegen kannst du auch eben quasi den langsamer schlagen. Der Ball ist dann trotzdem noch auf den Schläger bezogen gleich schnell. Aber du ziehst dabei den Schläger ein Stück zurück, sodass du quasi eine gegensätzliche Geschwindigkeit hast und stoppst damit den Ball ein Stück weit ab.
Interesting.
In einem perfekten Vakuum haut der Ball einfach gegen den Schläger und titscht genauso wieder zurück, ne? Ohne Luftwiderstand und sowas. Das ist dann eine exakt gleiche Geschwindigkeit, die er vorher hatte. So.
Witzig. Ja.
So, wir kennen bisher nur Slingshots und Planeten, die um die Sonne kreisen. Slingshot um die Sonne ist ein ganz anderes Ding. Aber die Geschwindigkeit des Jupiters ist 7 Kilometer pro Sekunde rund um die Sonne.
Mhm.
Ja, so. Durch den Slingshot hat Voyager, die mit knapp 40 Kilometer pro Sekunde gestartet ist, also Voyager startet auf der Erde mit knapp 40 Kilometer pro Sekunde, da kann man auch Charts sehen, auf der Wikipedia-Seite von Voyager 2 zum Beispiel,
ja.
Startet mit knapp 40 Kilometer pro Sekunde, geht zwischenzeitlich durch Reibung, die es dann doch auch eben im Weltall gibt und die Anziehung der Sonne vor allen Dingen, die sie natürlich bremst,
ja,
geht sie auf 10 Kilometer pro Sekunde runter. Kriegt dann aber dadurch, dass sie den Slingshot um den Jupiter macht, einen Schub, sodass sie, wie gesagt, relativ zur Sonne wieder knapp 20 Kilometer pro Sekunde drauf hat. Weil gleichzeitig die Anziehungskraft der Sonne dann immer niedriger wird, je weiter sie von der Sonne weggeht, fällt dann die Geschwindigkeit nicht mehr so krass und mit den Slingshots um Saturn, Uranus und Neptun, kann Voyager dann im Endeffekt sich so auf knapp 15 Kilometer pro Sekunde einpendeln und damit kommt sie dann aus dem Sonnensystem raus, weil dann ist dann irgendwann die Anziehungskraft der Sonne weg.
Witzig.
Und da ist sie tatsächlich am 30.08.2007 ist sie aus dem Sonnensystem rausgeflogen.
Mhm.
Das nennt man dann Termination Shock, weil das ist so eine Randstoßwelle gibt aus dem Sonnensystem.
Mhm.
So, Geschwindigkeit Jupiter 7 Kilometer pro Sekunde um die Sonne. Jetzt habe ich gesagt, wir nutzen das bei den Planeten, ne? Diesen Slingshot.
Ja.
Die Geschwindigkeit der Sonne, die kannst du natürlich nicht mit sich selbst berechnen. Ne? Also wie berechnest du die Geschwindigkeit der Sonne? Die Sonne kreist in der Milchstraße um den Kern der Milchstraße. Die Geschwindigkeit der Sonne sind 220 Kilometer pro Sekunde. Also ich weiß nicht, wie häufig die Geschwindigkeit von Jupiter. Also sehr, sehr schnell.
Deutlich schneller, ja.
Mhm. Die entsprechende Beschleunigung ist also unfassbar hoch, wenn der Bezugspunkt, von dem wir ausgehen, der Kern unserer Galaxie, nämlich der Milchstraße ist. So, das heißt, es ist möglich tatsächlich, also theoretisch natürlich, ne? Ja. Praktisch würden wir verbrennen, aber theoretisch wäre es möglich, einen Slingshot um die Sonne zu machen und damit eine Geschwindigkeit zu erreichen, in der quasi ein Objekt auf über 220 Kilometer pro Sekunde beschleunigt wird.
Ja.
Das sind irgendwie knapp 900.000 Kilometer pro Stunde oder sowas. Also es ist sehr, sehr schnell.
Ja. So. Ja.
Wird dann natürlich wieder ordentlich eingebremst, dadurch, dass wir eine hohe, Anziehungskraft der Sonne haben. Aber das so. Ne? Jetzt also theoretisch möglich. Schnelle Geschwindigkeit durch Slingshot um die Sonne.
Jetzt bin ich bin sehr gespannt, was die schnelle Geschwindigkeit jetzt, also ich meine, von Zurück in die Zukunft wissen wir, dass ne auch der DeLorean auf, was waren es, 85 Miles per Hour oder sowas? Was
natürlich völlig lächerlich ist.
Beschleunigen muss. Ja. Ich bin sehr gespannt auf den Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Zeit.
So, der liegt bei Einstein. Einstein hat eine Theorie des relativistischen Reisens gemacht. Die besagt, dass Raumschiffe, die mit hoher Geschwindigkeit durch den Weltraum reisen,
ja,
die Zeit langsamer erfahren würden als auf dem Planeten, den sie zurückgelassen haben. Und so gibt es eine Form von Zeitreise in die Zukunft.
Ja, ja, es ist ja genau, das ist ja eigentlich das Ding, dass eigentlich Zeitreise in die Zukunft theoretisch möglich ist, Zeitreise in die Vergangenheit, aber eigentlich nicht erklärbar.
Genau. Also es gibt viele Wissenschaftler, die sich mit Möglichkeit von Zeitreisen beschäftigt haben.
Ja.
Spannend finde ich da zum Beispiel Jeff Tollekson, der ist Physikprofessor an der Chapman University in Orange, California. Der sagt, es wäre nicht einmal notwendig, zu einem fernen Stern zurückzugehen. Alles, was erforderlich ist, ist nur schnelle Bewegung. Das heißt, der Zeitreiseeffekt würde dann erreicht, indem man einfach in einer riesigen Zentrifuge auf der Erde mit nahezu Lichtgeschwindigkeit herumwirbeln würde.
Das Problem dann, ist, dass du dann halt irgendwie als eine Pfütze Brei da rauskämst.
Richtig, es würde jeden töten, der es versucht. Aber grundsätzlich wäre damit ein Zeitreiseeffekt möglich. So. In die Vergangenheit zu reisen, ist aber wesentlich schwerer. Darüber hat aber Seth Lloyd, der ist Professor für Quantenmechanik am MIT, auch ein Buch geschrieben. Gemäß der allgemeinen Relativitätstheorie kann zum Beispiel ein rotierendes schwarzes Loch die Raumzeit verzerren. So.
Ja.
Und das bietet dann sogenannte zeitähnliche Kurven, denen du folgen kannst und die dich dann in die Vergangenheit zurückführen. Das ist noch sehr, sehr inkonkret und eine sehr, sehr weit entfernte Theorie.
Mhm.
Konkreter werden Theorien aus der Quantenmechanik.
Die ja mit Einstein ein bisschen anecken, ne?
Die, genau, also ja.
Beides
also,
geht irgendwie nicht.
Beides zusammen ist schwierig irgendwie, aber da, also so weit bin ich jetzt nicht reingestiegen. Mhm. Aber die Theorien aus der Quantenmechanik, Experimente haben gezeigt, dass die Messung einer Partikeleigenschaft, also ein Partikel hat bestimmte Eigenschaften.
Ja.
Und das ist jetzt total spannend. Diese Eigenschaften, wenn man ein Anfangs- und ein Endstadium sieht, können Eigenschaften ihren mittleren Wert verändern, wenn die letzte Messung stattfindet. Also Rückwärtskausalität. Es ist möglich, dass eine Partikeleigenschaft einen mittleren Wert verändert am Ende. Also eine Zeitreise eines Partikels in seine eigene Vergangenheit. So.
Okay.
Ja, heißer Scheiß. So.
Ja, jetzt mir qualmt doch schon ein bisschen der Kopf.
Und jetzt finde ich noch eine großartige Sache. Also ich würde dieses Buch von Leuten mal gerne lesen, aber ich weiß nicht, ob ich da irgendwas verstehen würde. Ich habe nur eine Zusammenfassung gelesen. Lloyd geht tatsächlich weiter mit seinen Experimenten. Er hat in den letzten Jahren quantenmechanische Experimente durchgeführt,
ja,
die darauf hindeuten, dass die Zeitlinien selbst konsistent bleiben.
Okay, wie zum Geier?
Also, er wollte in den Tests mit diesen Partikeleigenschaften arbeiten und wollte dann ein Photon ein paar Milliardenstel Sekunden rückwärts in die Zeit schicken.
Ja.
Und quasi das Großvaterexperiment mit diesem Photon machen. Er wollte nämlich versuchen, dass das Photon sich quasi in einem früheren Status selbst tötet, also selbst auslöscht. So, das war das Experiment.
Und dann müsste es ein Loch im Riss im Raumzeitkontinuum geben und alles explodiert.
Je näher die Photonen bei diesem Experiment mit sich selbst kamen, desto geringer wurde die Wahrscheinlichkeit, dass das Experiment erfolgreich war. Das heißt, in der Theorie hat Lloyd gefolgert, dass es eine automatische Zensur von Dingen gibt, die völlig selbstwidersprüchlich sind.
Was die Zeitreisen, die wir alle so sehen in Star Trek, doch zu einem großen Teil ad absurdum führen würde.
Genau. Lloyd hat dann in einem Interview gesagt, wenn du in der Zeit zurückgehst, kannst du, egal wie sehr du es versuchst, nichts ändern, was du zu ändern versuchst. Das finde ich ein super geiles Experiment. Ich weiß nicht, das ist natürlich alles auf theoretischer Ebene, ja, und die Folgerungen sind dann nochmal eine ganz andere Frage.
Genau.
Aber ich finde es so spannend, dass was man da auf dieser Quantenebene irgendwie alles noch versuchen kann, wovon wir wirklich überhaupt keine Ahnung haben.
Ja, das ist unfassbar.
Aber alles besteht ja daraus. Also alles, ne?
Ja.
Du selbst, inklusive aller Sachen, die du gerade vor dir siehst, alles besteht aus Quanten und auch das, was du nicht siehst, ne? Die Luft und so weiter.
Das ist Kopfschmerzstoff, aber es ist wahnsinnig faszinierend.
Ja. Also, und ich habe auch das Gefühl, dass diese Quantenphysiker oder Quantenmechaniker, die leben auch in einer ganz anderen Welt irgendwie. Ich finde es richtig, richtig, richtig geil. Und gut, MIT ist wahrscheinlich dann auch noch relativ weit vorne in der Quantenmechanik, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Irgendwie hat ja auch einen sehr, sehr guten Ruf, was grundsätzlich in den Naturwissenschaften angeht. Ha. Ich würde auch mal gerne ins CERN.
Ja, die haben ja renoviert irgendwie vor ein paar Jahren, ne, und haben jetzt wieder alles gestartet. Ich glaube tatsächlich, das ist auch echt so ein spooky Ort irgendwie. Weiß nicht, da passieren Dinge, die nicht passieren sollten in unserer Welt.
Ich würde gerne mal ins CERN und mich da mit so einem Top-Physiker einfach mal über Zeitreisen unterhalten. Mal gucken, was die dazu erzählen, so.
Das heißt, die Frage, wie lange du diesem Gespräch folgen kannst. Aber,
ja, das ist dann ihre Aufgabe, das ein bisschen fruchtbar zu machen. Ne? Das ist Wissenschaftskommunikation und so. Ne?
Aber ja, gut, also, im CERN wurde ja auch schon gebeamt. Ne?
So was wie, ja.
Also es wurden, ich weiß nicht mehr, was es für ein Teilchen, was auch immer es war, aber es war für irgendwie einen Hauch eines Momentes an zwei Orten gleichzeitig, ne?
Es ist super spannend.
Ja.
Nicht unterschlagen wollen wir natürlich Einstein-Rosenbrücken, also Wurmlöcher. Theoretisch wären das auch Raumzeitbrücken, ne? Die sogar in die Vergangenheit führen könnten. Aber auch da, also da sprechen wir ja von absoluter Theorie. Wir wissen ja noch nicht mal, ob es die überhaupt gibt.
Mhm. Ne?
Ganz im Ernst, das sind alles irgendwie super spannende Theorien. Praktisch werden wir dann niemals rankommen. Vorher stirbt die Menschheit ganz sicher aus. Ne? Also das schaffen wir nicht. Ne?
Meinst du?
Ja, ganz sicher. Also vielleicht schaffen wir irgendwann mal irgendwie nachzuweisen, dass ein...
Achso, du meinst jetzt wirklich Zeitreisen, das, da kommen wir nicht hin. Aber
genau,
das,
auch nur von Atomen oder sowas ist völlig unvorstellbar, meiner Meinung nach. Allein schon, weil wir so viel Energie bräuchten, die wir einfach auch nicht dafür benutzen werden. Selbst wenn wir sie hätten. Aber es ist ja auch theoretische Physik und es ist allein die theoretische Physik macht ja schon so viel Spaß. So. Deswegen, vielleicht hätte ich das mit Naturwissenschaften doch irgendwann mal machen sollen. Keine
offensichtlich.
Ahnung.
Offensichtlich, aber es ist auch echt abgespacedes Zeug. So, ne? Und da musst du schon eine gewisse Leidenschaft für haben. Also eine kleine Leidenschaft erkenne ich ja da durchaus bei dir, aber Leidenschaft, glaube ich, setzt da auch Leidensfähigkeit voraus. Oder du bist wirklich einfach das Superbrain.
Ja, das bin ich nicht. Das kann ich
sagen. Ja, das kann so ich auch bestätigen.
So viel ist sicher klar. Ja. Also, vielleicht mein Fazit. Slingshot in die Zukunft, theoretisch durchaus mögliches Konstrukt.
Ja.
Wenn auch sicherlich nicht mit so einem großen Sprung wie bei einer dann doch noch relativ kleinen Geschwindigkeit. Also 300 Jahre ist absurd. Das ist viel zu viel. Man könnte vielleicht, keine Ahnung, die Zeit, die vergeht, irgendwie verdoppeln oder so.
Ja.
Also das wäre durchaus eine mögliche Zeitreise, dass man irgendwie 3 Jahre reist und eigentlich 6 Jahre vergangen sind oder sowas. So. Das könnte passieren. So. Allerdings wahrscheinlich auch nicht in der Lebenszeit der Menschen. Aber gut, das ist theoretisch durchaus möglich. Slingshot in die Vergangenheit, eher Kappes. Also eher müsste man da andere Möglichkeiten finden, um in die Vergangenheit zu reisen, nicht mit dem Slingshot. So. Also habe ich zumindest keine Theorie gefunden, die in irgendeiner Weise eine Möglichkeit aufzeigt, dass man durch eine besonders hohe Geschwindigkeit in die Vergangenheit reisen muss. Es gab doch irgendwann mal so ein Science-Fiction-Buch, das gesagt hat, ja gut, wenn du vorwärts durch die Zeit reist, vorwärts schnell fährst, dann reist du vorwärts durch die Zeit und dann musst du einfach rückwärts fliegen.
Ne? maybe not.
Ja, glaube ich nicht.
Ja. Weil es vor allem ist das so mit Richtungen im Weltraum auch immer so eine schwierige Kiste.
Ganz, ganz schwierige
Kiste. Ganz schwierige Kiste. Aber glaubst du daran, dass wir, also wenn ich jetzt so in Richtung Mars und sowas denke, glaubst du daran, dass wir irgendwann mal schneller unterwegs sein werden im Weltall? Also so wirklich schnell, sodass es an diese Grenzen, an so Lichtgeschwindigkeitsgrenzen rangeht?
Und dass Nein. Lichtgeschwindigkeit, nein, auf gar keinen Fall.
Ja, nicht selber Lichtgeschwindigkeit, aber so, ne, ich glaube, da kommt man ja auch nie hin, ne? Aber uns in diese Richtung bewegen. Also dass sowas wie eine Entfernung zum Mars vielleicht irgendwann mal kein Problem mehr ist oder so. Weil dann könnte es ja tatsächlich passieren, dass solche Effekte vielleicht irgendwann mal auftreten, dass man halt, wenn man nicht mehr ein Jahr zum oder über ein Jahr zum Mars reist, sondern vielleicht nur noch einen Monat, dass man den Monat, weil man so schnell reist, dann aber nur wahrnimmt wie 2 Wochen oder so.
Ja, ich gerate hier jetzt wieder in gefährliches Halbwissen. Ich meine sogar, dass es physische Grenzen gibt von Geschwindigkeiten, die wir überhaupt erreichen müssen. Bei Star Trek gibt es sie ja definitiv, ne? Da haben wir quasi
Warp 13, irgendwas.
Ja, eigentlich Warp 10, ne? Es wird dann irgendwann irgendwie anders genannt, aber eigentlich ist es Warp 10, dass die physische Grenze wäre.
Aber waren da nicht irgendwie Schiffe, die schneller geflogen sind?
Ja, ich meine aber, dass irgendwann mal gesagt wurde, Warp 10 ist die Grenze und dann gab es noch irgendwas mit diesem Omikron-Partikel oder sowas, weiß ich nicht mehr genau. Müssen wir
Voyager auch mal, war das doch sogar, oder?
Ja, da müssen wir irgendwann nochmal nachhören.
Ja.
Ich glaube aber, dass es auch tatsächlich bei realen Reisen irgendeine physische Geschwindigkeitsgrenze gibt.
Aber ist aber es wenn nicht die ihr Lichtgeschwindigkeit? Das wisst, Lichtgeschwindigkeit kann man nicht erreichen, oder?
Nee, glaube ich nicht.
Also nee, also auch physikalisch nicht, so.
Ich meine nicht, nee, genau, aber ich weiß nicht, ob das der Limes quasi ist. Vielleicht schreibt ihr das doch mal auch in die Kommentare, die ihr denn naturwissenschaftlicher...
Ist keine Chemie, ist Physik, ne?
Ja, es müsste Physik sein. Ne? Ja. Naturwissenschaftlich also, bewandert ja. Seid, wir sind das ja nur so peripher und ich lese mir dann für so eine Folge viel an, aber in dem Moment, wo dann eine Nachfrage kommt, wie gerade von Sebastian, dann bin ich dann halt auch schon wieder raus irgendwie. Ne? So.
Aber es ist mega spannend.
Ja, und ich würde sagen, also der Slingshot hat geklappt, auch wenn neben Uhura noch so eine Konsole explodiert und bei Spock irgendein Nummernschild auf den Boden fällt, keine Ahnung, wo das herkam. Aber für kurze Zeit ist die Crew bewusstlos, Kirk hört Stimmen der Crew, sie sieht ihre Gesichter irgendwie als Amiga-Animationen. Dann sind da so Zitate zu hören, darunter Scottys Spruch, Admiral, hier sind Wale, also irgendwelche Zitate aus der Zukunft, vielleicht hat das, ne, so.
Ja, ja.
Und schließlich irgendeine Person, die aus dem Weltraum durch die Erdatmosphäre fällt und in einen See in einem ruhigen Wald landet. Ja, und dann sind wir gelandet und wir sind im 20. Jahrhundert. Und was denn da passiert, das hört ihr das nächste Mal, wenn es wieder heißt Star Trek 4.
Ah, das Discovery unendliche Geschichte. Panel,
wie heißt mir? Discovery Panel bespricht einen Film in mehr als epischer Länge.
Ja.
Was ist die Steigerung von Epos?
Ich weiß nicht. Gibt es da noch irgendwas?
Weiß ich nicht. Steigerung Epos.
Es gibt die epische Steigerung.
Wahrscheinlich ist das auch Schluss, ne?
Am epischsten gibt es auf jeden Fall.
Schön. Schön, gut. Also wir werden am epischsten über Star Trek 4 sprechen.
Weiterhin.
Zwischendurch kommt jetzt nochmal ein bisschen Lower Decks. Ganz banal quasi.
Ja.
Ne? Ganz, so, ganz basic. So, Basic-Besprechung.
So billige 30-Minuten-Folgen, das ist ja... Pff. Bräuchten wir jetzt in diesem neuen Rhythmus auch 4 Stunden für, aber das wird nicht passieren.
Das passiert hier jetzt wirklich nur bei Star Trek 4. Neuen Folgen werden wir einfach ganz normal, so wie früher, besprechen. Hoffentlich.
Hoffentlich, genau. Aber auch heute muss ich sagen, es gab wenig Momente, wo ich mich wirklich sehr gelangweilt habe.
So, das müsst ihr auch mal wieder drunter schreiben. Wo waren für euch die Momente, wo ich sehr gelangweilt habe? War das gerade dieser Physikausflug? Es gibt ja Menschen, die können mit Zahlen. In dem Moment, wo sie Zahlen hören, sind sie raus.
Ja.
Das gibt es ja. Kann ich auch gut verstehen, Leute. Aber das war jetzt mal spannend. Außerdem mussten wir so ein bisschen unseren Ruf wiederherstellen, dass wir irgendwas über dieses Weltall wissen.
Oh Gott.
Hat natürlich nicht geklappt, ja, aber wir haben zumindest sagen. ein paar schlaue Sachen formuliert,
die ich vorher
aufgeschrieben
habe. Ja, ist okay. Ich vertraue dir mal dunkel. Ja.
So, und jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt muss ich schlafen gehen.
Damit seid ihr dran.
Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291-UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Und hören uns bald wieder.
Ja, und Leute, ich habe nochmal, ne, weil wir das ja immer durchsagen, habe ich jetzt nochmal die UKTA-UK2 aufgerufen und habe eure Voice Messages alle vermisst. Wo sind die?
Ach so,
die
stimmt, ja.
Leute, WhatsApp, ne, 02291-UKTA-UK2, dann drückt ihr mal auf dieses Mikrofon und sprecht da mal ein bisschen was rein. Mal gucken, was wir dann nächste Woche hören in unserer Star Trek 4 epischen Reise.
Nächste Woche? Willst du nächste Woche schon wieder über Star Trek 4 sprechen?
Ja, vielleicht, oder?
Was mit Lower Decks?
Ja, aber
2 Podcasts pro Woche?
Meinst du jetzt erstmal 10 Wochen aussetzen mit Star Trek 4?
Da wissen wir gar nicht mehr, wo wir dran waren. Es ist auch scheiße, ne?
Wir sind, das ist ein guter Moment jetzt eigentlich gerade. Wir sind gerade gelandet in der Vergangenheit.
Das stimmt, wir können mal für 10 Wochen aussetzen.
Nein.
Es ist quasi startet jetzt ein neuer Film.
Wir werden gucken, wann wir die nächste Zeit finden. Lower Decks steht jetzt im Vordergrund, weil das muss schnell besprochen werden von uns, weil wir der Serie harren. Aber sobald wir Zeit finden, werden wir dann weiter Star Trek 4 besprechen. Und dann kommt auch, wir müssen auch diese FatCon-Folge irgendwann. Irgendwann ist die nächste FatCon und wir haben die alte FatCon nicht besprochen.
Ja, und wenn das auch in so epischer Länge ist. Wir schaffen das alles.
Wir schaffen das alles.
Wir müssen das nur alles schaffen vor Dezember, bevor dann hier Paramount Plus an den Start geht und wir dann plötzlich 17 Serien parallel noch zusätzlich haben.
Plus den Adventskalender.
Ach du Scheiße. Nee, komm, jetzt wird's unangenehm. Lass uns mal Schluss machen.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.